Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wankman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt ihr nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über GhostbusterInnen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie's mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo, herzlich willkommen zurück bei Spectral Radio. Lang ist es her. Ja, aber da sind wir wieder. Hallo Timo.
Hallo.
Na?
Na?
Auch hier?
Ja.
Schön, freut
Gut.
mich.
Ja, mich auch. Ist das lang her?
Ja, 2 Wochen, ne?
Echt? Ja,
Wir sind auch schon ein bisschen spät dran.
Ja, aber 2 Wochen ist ja so das jetzt Angesagte. Wir haben das ja angekündigt, dass es 2-wöchentlich wird und dann haben wir einfach 3 Wochen am Schnitt, rausgehauen.
Ja, aber ich glaube, die Leute haben damit gerechnet, dass sie jetzt am Montag eine neue Folge bekommen hätten. Aber wir nehmen ja heute erst auf an dem Montag.
Ja, das stimmt. Und trotzdem leben alle noch.
Und trotzdem dreht sich die Welt weiter und gibt auch Wichtiges.
Ganz richtig. So ist das. Aber naja, hier sind wir auf jeden Fall in alter Fische mit Betonung auf alt.
Und sind wir denn wirklich so frisch, wie du gerade es so angekündigt
natürlich
hast?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nein.
Nein, wir sind nicht frisch. Also du bist noch ein ganz frischer. Bist ja auch ein bisschen jünger als ich. Ja?
Ja, trotzdem momentan eher. Egal. Mensch, soll ich fragen, wie es geht? Oder wollen wir das komplett weglassen lieber?
Frag mich.
Wie geht's dir denn?
Ja, heute so, morgen so. Siehst du?
Gut.
Konnte ich aufrichtig beantworten.
Okay, machen wir's so. Was gibt's denn Neues aus deiner Ghostbusters-Welt?
Aus meiner Ghostbusters-Welt? Ey, die ist ja komplett. Ich habe jetzt 2 Wochen nichts mehr von Ghostbusters gehört.
Cool.
Das war, was gibt's Neues aus meiner Ghostbusters-Welt? Staffelfinale von Stranger Things war total gut. Aber das ist nicht wirklich Ghostbusters-mäßig, aber Rob Simonson hat so ein bisschen am Score mitgearbeitet, also ist es so über 7 Ecken.
Ja, stimmt, das habe ich auch letztens gelesen.
Ich habe es nicht rausgehört. Klang nix in Stranger Things klang nach Elmer Bernstein, von daher habe ich das nicht rausgehört.
Wow. Da hätten wir übrigens gerade eine kleine Brücke. Mir fehlt ja noch ein, dass ich noch über was sprechen wollte.
Ja, und da ich nichts zum Thema zu sagen habe, so wie immer, ich bin da eigentlich nur hier, damit du keine Selbstgespräche führen musst, ist ja blöd. Ich bin, das ist schon, kannst du denn direkt den Faden aufgreifen?
Ja, ich habe ja jetzt inzwischen auch den Ghostbusters Afterlife-Legacy Soundtrack auf Vinyl bekommen. Bisschen verspätet, weil es halt länger beim Zoll lag. Also ich habe Leute wahrgenommen bei Facebook, die das rechtzeitig zum Release hatten. Das hat sich ja gelohnt, dass ich es direkt bei der ersten Gelegenheit bei Music on Vinyl vorbestellt habe. Danke an Music on Vinyl an der Stelle für die prompte Lieferung. Nein, egal, könnt ihr nichts für, wenn es so lange beim Zoll liegt. Der große Negativpunkt, der bleibt ja, das war ja, das haben wir auch schon im Vorfeld gesagt, das ist halt super nervig, dass der Vinyl, dass der Score halt gekürzt ist.
Hört man's raus? Hört man's raus?
Ja, ist ja wesentlich kürzer.
Verdammt.
Also 13 von 25 Songs ist halt schon, merkst halt schon, dass da viel fehlt. Also ich war dann wieder so, weil ich ja den Score inzwischen so, ich habe den ja davor in der Zeit dann auch wieder sehr viel gehört. Und da merkst du halt erst so, oh, ist ja schon vorbei, der Soundtrack, Mensch. Also das ist ein bisschen schade. Also die Entscheidung, das zu kürzen, anstatt eine Doppelvinyl draus zu machen, die man ja auch hätte anbieten können, die Leute hätten es ja bezahlt, erschließt sich mir nicht. Kann mir auch keiner wahrscheinlich sinnvoll erklären, so. Ist halt Blödsinn. Das ist für mich der große Kritikpunkt. Aber das Ding klingt sehr gut.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Es klingt wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe das auch von vielen Leuten wahrgenommen, die das gute Stück bekommen haben, schon vor mir, die gesagt haben, klingt super. Und so bei gefärbtem Vinyl oder halt auch so bei Picture-Vinyls und so ist oft die Qualität nicht ganz so gut wie bei halt schwarzem Vinyl. Aber klingt sehr, sehr gut. Ich war echt überrascht. Und es ist halt auch wirklich super schick gemacht. Also halt diese Vinyl, also die Platte selber ist ja halt so mancher blau, was man auf den Vorab-Bildern nicht sehen konnte, dass die halt auch so transparent gefärbt ist. Ne? Also kannst halt auch so ein bisschen durchgucken. Also sieht sehr cool aus. Wenn sich das auch so auf dem Plattenteller dreht, sehr, sehr schön. Das fand ich ja bei den letzten Score-Veröffentlichungen auf Vinyl auch so toll. Diesen kleinen Schleimeffekten und transparent und so, das macht echt viel her. Und die Verpackung ist wieder super schön. Das ist ja genau wie bei dem 2016er Score auch. Da gab es ja auch diese At the Movies-Reihe, heißt das ja. Mhm. Das sind dann spezielle Vinyl-Veröffentlichungen von Soundtracks, die dann immer noch mal in so einer Schutzhülle drin sind, die ein bisschen dicker ist, so eine PVC-Hülle mit so einer Lasche. Das heißt, die kannst du einfach, ne, wenn du die so da drunter schiebst, kannst du die auch verschließen. Das ist schon sehr cool. Also es wirkt halt sehr, sehr edel. Und auch das Cover ist ja noch mal so ein bisschen veredelt. Also die Protonenstrahlen sind noch mal so mit so einer Lackfolie überzogen, sodass man da so drüber fahren kann, dass das so glänzt. Das sieht sehr cool aus. Die Bilder innen drin sind auch sehr, sehr schick, auch wenn man das aufklappt, dieses Gatefold-Cover ist ja innen nochmal dann das Bild vom in Richtung Minen fahrenden Hector 1 zu sehen und so, das ist alles sehr cool, also ist echt ein Schmuckstück, das kann man sich sehr gut ins Regal stellen, macht Spaß, man kann es ja auch hören, ich meine, Musik ist ja trotz allem drauf, aber ist halt wirklich ja, ein Sammlerstück, sagen wir es mal so.
Das hört sich ja richtig gut an. Weißt du, was ich toll finde?
Nee.
Dass ich jetzt ein wenig Information zur Klangqualität bekommen habe. Und zwar habe ich mir eine Review angeguckt auf einem großen Ghostbusters-Informationskanal im Internet.
Ach Mensch, dieser eine, den es da gibt?
Ich nenne keine Namen, aber das war wieder mal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ist ja ganz schön, aber was ich ja eigentlich wissen will, ist ja, wie klingt die Platte? Was hat die für eine Qualität? Weil wenn du mir die einfach nur vorhältst und zeigst, hier so und so sieht die aus, die Bilder kann ich mir auch so angucken, ja. Und das Schallplatten sind ja eher was für audiophile Menschen und dann das hat für mich dann nicht wirklich einen Nährwert und deswegen ist das schon gut zu wissen, dass wenn die der Score so gekürzt ist, dass das wenigstens irgendwie akustisch schön klingt alles.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, also wenn die 25 Songs auf eine Vinyl gequetscht hätten, dann hätte man das gemerkt, das hätte qualitativ dann nicht so geil geklungen, aber das klingt super, also ich würde nicht sagen, dass sie besser klingt als die CD, so vom Vergleich her, vielleicht ist die CD an manchen Stellen ein bisschen satter, dafür finde ich so grundsätzlich so die, gerade so die höheren Passagen bei den Orchesterparts, ich kann es gerade schwer beschreiben, aber die klingen irgendwie auf der Vinyl, finde ich, ein bisschen schöner, was aber halt mit diesem natürlichen Klang vom Vinyl zu tun hat, weil das so, ne, der bestimmte Frequenzen abschneidet, logischerweise, und ich meine, da können jetzt Leute, die da beruflich mit zu tun haben, also die lachen jetzt über meine Beschreibung, wahrscheinlich zu Recht. Aber also dadurch, dass es so abgeschnitten eigentlich ja unschön ist, in Anführungszeichen, finde ich das gerade so schön. Also ich finde, das hat einen sehr schönen, so einen natürlichen Effekt auf die Musik. Und von daher, Wenn der Soundtrack nicht gekürzt wäre, würde ich, glaube ich, tatsächlich, wenn ich einen Tonträger höre zu Hause, dann eher zu der Vinyl greifen als zu der CD. Aber so wird's die CD bleiben erstmal.
Ja, das ist so bei mir leider, dass ich ja ich kann's ja sagen, ich habe mir ja die CD gekauft, also ich habe ja meinen Soll erfüllt. Aber Tatsache ist halt so, weiß ich nicht. Ich habe mir den Soundtrack dann irgendwie über YouTube-Videos irgendwie bis zum Downloader runtergezogen und dann höre ich mir den übers Telefon an die ganze Zeit und da ist die Qualität eh nicht so geil, wie wenn ich mir die CD geben würde oder eine Vinyl. Ja, das. Aber ich höre das ja meistens unterwegs so beim Wandern und dann hast du sowieso Vogelgeräusche und
ja, Autos klar.
Und alles. Na, von daher ist das nicht so. Nicht so, ich bin da nicht so audiophil, ich mag das Wort, deswegen sage ich das gerne.
Ja, klar, warum nicht? Ja. Aber also ich kann's jedem ans Herz legen, wenn ihr die noch nicht bestellt habt und ihr wollt eine schöne Vinyl-Version im Schrank stehen haben und ihr sagt jetzt, okay, das ist mir nicht so wichtig, oder ihr sagt vielleicht auch, hey, sind die für mich wichtigen Stücke drauf so, weil da könnte man jetzt halt auch argumentieren und sagen, eigentlich sind die wichtigen Stücke schon dabei so, ne, also da sind halt, also da sind so manche kurze, sehr kurze Stücke weggefallen, auf die man verzichten kann. Manche längere, da hätte ich jetzt gesagt, na, hätte ich schon gut gefunden. Aber groß und ganzen ist, es klingt halt auch trotzdem irgendwo rund. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, so meine Güte, das klingt ja da abgeschnitten an den Stellen und so. Also die Songs werden ja ausgespielt, die drauf sind. Und insofern hat man ja schon irgendwie, also man könnte sagen, die CD-Version ist die Extended Edition davon. Ja.
Okay. Okay, ich verstehe es trotzdem nicht, die Entscheidung, aber
gut. Ich auch nicht. Also,
aber gut, wer den Sinn. Kompletten Score auf LP haben will, der kann sich ja den vom ersten kaufen, dann hast du das auch.
Ja. Ach, da sind schon viele neue Sachen dabei, die ich auch sehr gern mag und ja. Ach, ich habe da meinen Frieden mit dem Score gemacht. Ich hätte auch gerne mehr Neues gehabt, aber irgendwie mag ich die Referenzen an Früheres auch und
ich auch. Also ich, das ist okay. Mittlerweile bin ich da vollkommen d'accord mit alles. Ich finde ich gut. Vor allem es sind ja nicht dieselben Stücke. Ich mag das auch diese Variationen, diese kleinen.
Mhm.
Das ist halt, das bringt halt ein bisschen frischer mit auch dann.
Ja, es ist halt immer so, du hörst das und denkst, ah, okay, das kenne ich ja schon. Dann ist so stellt sich diese Vertrautheit ein und man neigt dann dazu, okay, dann schweift man wieder so ein bisschen ab gedanklich. Und dann hörst du, dann hast du halt diese Variationen drin, was dich dann wieder so zum Hören, zum Weiterhören, zum aktiven Hören bringt. Das finde ich ganz cool gemacht. Also die haben halt wirklich an den passenden Stellen das irgendwie wieder so ein bisschen umarrangiert und so. Das ist schon. Ist schon durchdacht.
Ja, das ist wohl wahr. Das kann ich so unterschreiben.
Cool. Dann haben sie jetzt diese Waschmaschine gekauft.
Dann unterschreibe ich das doch nicht. Ich nehme meine Unterschrift zurück.
Ja, schade.
Ja, okay. Ja, das ist ja, also eine, das zählt ja quasi noch in die privaten, zu den privaten Erfahrungen deinerseits. Ja. Aber damit war es das ja nicht. Also da ist ja noch eine ganze Menge dazugekommen. Ey, sowieso, das ist endlich haben wir mal wieder eine Sendung, wo ich einfach nichts Neues habe, aber du. Ja, stimmt, es war lang genug andersrum.
Stimmt, ja. Ja, ich hab lange nicht mich finanziell getraut, das zu machen und habe auch lange Zeit nicht den Platz dafür gehabt. Jetzt hab ich es gemacht, weil beides irgendwie momentan gepasst hat und es auch günstig war. Ich habe mir die Legacy Funko Pops gegönnt. Also
ich habe die ganze Zeit gesagt, Danny, OnlyFans lohnt sich. Ja, hat ewig gedauert, endlich. Ja.
Ja, kaum zeigst du deinen nackten Poppes in die Kamera, schon geben dir alle ihr Geld. Das ist fantastisch.
Ja, natürlich. Ich bin der Erste gewesen, der da unterschrieben hat.
Der den nackten Poppes angeguckt.
Ich dachte, Alex, ich krieg eine Waschmaschine, aber.
Ja, die gibt's beim nächsten Mal. Die verschenke ich nächstes Mal bei 2 Millionen Subscribern oder wie man das auch mal nennt.
Ja, da muss ich mir noch ein paar Konten anlegen. Da muss ich jetzt leider aussteigen hier. Mach mal allein weiter.
Ja, schade.
Bist heute eh besser vorbereitet. Ey, du bist heute der Ghostbusters-Fan der Stunde, finde ich.
Hä?
Weil du mit Käufen angeben kannst. Was heißt angeben? Also du kannst von Käufen erzählen. Du bist auch, was das große Thema nachher betrifft, besser vorbereitet.
Also, das glaube ich nicht, dass ich da besser vorbereitet bin. Ich hab hier und da ein paar mehr Notizen, aber ich glaube, du hast die Story mehr verinnerlicht. Also ich glaube, wir werden uns da nachher gegenseitig
Ich weiß überhaupt nicht, um was es da geht. Keine Ahnung, du.
Geht's um so Typen? Da geht es um so Typen, die haben so komische Rucksäcke auf dem Rücken und schießen so Lichtlanzen.
Das ist furchtbarer Kinderkürbis. Da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben, du.
Lass uns über Star Wars reden.
Oh, ey, Obi-Wan, ey. Oh, mir ist das Herz auf. Ich weiß, es wird kontrovers aufgenommen, aber echt Obi-Wan, ohne Scheiß. Hayden Christensen, dass du das so drauf hast, wirklich. So.
Ich hab's noch nicht gesehen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass das nur so unterschiedlich angenommen wird.
Ich warte seit anderthalb Wochen auf eine Kritik zu Obi-Wan von einem unserer Zuhörer hier. Du weißt, wer du bist. Ja, wo ist dir deine Kritik? Ich weine jeden Tag in mein Kopfkissen hinein und kann nachts nicht schlafen, weil ich möchte einfach wissen, was Obi-Wan mit dir gemacht hat.
Im Schlaf.
Ja.
Oh Gott.
Nein, mach dir keinen Stress, war nur Spaß. Ich will einfach mal die Möglichkeit genießen, so hier über das Medium mit dir zu reden. Also, jetzt geht's weiter. Erzähl, Funko Pops, ja, geil.
Ja, geil, die sind geil, ja.
Welche waren das nochmal genau?
Also, ich hatte ja schon zwei vorher, die ich ja über zwei verschiedene Leute bekommen habe. Ihr seid bedankt, you know who you are. Ich hatte ja den Glow in the Dark Muncher bekommen.
Krass.
Krass, und, ey.
Das ist ja krass. Das
ist krass, ne?
Der ist und, cool, gell? Wie der so leuchtet.
Der ist cool, gell?
Und, gell?
Und den Mini-Puff mit dem Baskin-Robbins Eislöffel in der Hand. Und das waren jetzt lange Zeit die einzigen, die ich hatte aus der Legacy-Afterlife-Reihe. Und jetzt hatte ich, darf ich das so offen sagen, oder ist das eine Werbung?
Ach, nee. Unbezahlte
Werbung.
Unbezahlte Werbung, fertig.
Bei EMP gab es, ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt zu dem Zeitpunkt, aber als ich die da gesehen habe, waren sie irgendwie auf 6,99 Euro oder so runtergesetzt.
Pro das Stück. Und fettes Angebot, Mann.
Da habe ich dann direkt mal zugeschlagen. Und also die Busters halt, ne, also die Menschenfiguren.
Mm.
Die Minipuffs sind teilweise immer noch sehr teuer. Da bin ich immer noch ein bisschen.
Die sind ja auch kleiner. Also, die müssen ja teurer sein.
Natürlich, macht Sinn. Und dann hatte ich mir aber noch ergänzend dazu in einem Shop, den ich nicht bewerben möchte, für 11 Euro den Minipuff gegönnt, der mit den Streichhölzern in der Hand, der sich selber im Brand gesteckt hat. Hm. Den hatte ich da noch gefunden. Und dann habe ich noch bei Kleinanzeigen den Pop Ride, also den Trevor mit dem Actor One, wie der Held der Steine jetzt sagen würde, für einen Zwanni geschossen und gedacht, okay, geil. Und dann habe ich den bekommen und du hattest mir ja schon im Vorfeld, du hattest mich ja schon gewarnt, ne, dass man den da nicht rausnehmen kann, was einfach eine absolute Frechheit ist.
Ich muss mal kurz dazwischen greifen. Wie lange hat das gedauert, bis Amazon den mit dem Streichholz geschickt hat?
Ich bestelle da wirklich nicht gerne. Also ich hatte auch echt ein schlechtes Gewissen, ne, aber ich habe den einfach nirgends zu so einem guten Preis gefunden. Weder bei eBay noch irgendwo und hab gedacht, ach komm, scheiß drauf. Also den einen bestellst du jetzt da. Der kam zwei Tage später. Ja,
okay, ist schon.
Ja, war so ein Warehouse-Deal, weißt du? Ja. Also die Verpackung sah halt aus wie Scheiße, aber die Figur innen war ja tippitoppi. Und da habe ich mir gedacht, ich schmeiß die Verpackung ja sowieso weg. Also,
ja, was ein Glück, dass du die nicht so schnell weggeschmissen hast, sonst wären ja ein paar Standys weg.
Da habe ich auch gedacht, so meine Fresse. Wie schnell man diese Standys übersieht, die sind ja irgendwie diesen Vertiefungen, diesen Plastikbubbles drin unter den Figuren. Du hast ja bei Lucky komplett übersehen, ne?
Ich habe alle übersehen.
Alle komplett, alle. Geil. Ey, bei Lucky fiel's mir erst auf, ich habe ja alle, als ich die bekommen habe, einfach mal ausgepackt und in die Hand genommen und angeguckt, habe sie dann wieder eingepackt erstmal, bis ich sie dann in Ruhe aufbauen konnte. Ohne Verpackung. Und pack die halt so wieder rein, denk mir so, was ist denn das da unten für so eine Vertiefung? Was soll denn das? Und dann habe ich erst gemerkt, da ist ja ein Standy drin. Und ich habe mich halt schon so, weil du ja auch mal gesagt hast, ne, die ist ja blöd, die kann ja nicht stehen, wegen des Zopfes hinten, ne?
Ja.
Ja, es war ein Standy dabei, ne? Kannst die rausstellen und steht die wie nur eins, ne?
Mhm.
Und die Mini-Puffs genauso, die haben auch alle ein Standy dabei. Habe ich dann auch gemerkt.
Richtig cool.
Ja. jetzt stehen sie hier und ich erfreue mich sehr daran. Die sind,
ja, verstehe cool.
Ich mag die.
Die sind auf jeden Fall cool. Die ganze Line ist cool. Die sind super. Du hast ja schon öfter so in Privaten gesagt, die sind auch schöner designt mittlerweile als früher. Mein Problem ist halt nach wie vor, also klar, ich hätte lieber den Trevor so als Einzelfigur.
Ja.
Und ja klar, der Ecto-1 ist ein bisschen anders als die Ecto-1er, die es bisher so gab, mit Rost und dem Gunner-Seed und so. Trotzdem hätte ich jetzt nicht nochmal einen Ecto-1-Ride gebraucht. Wenn sie unbedingt einen Ride dazugelegt hätten, also zu der Line hätte ich gerne ein Polizeiauto gehabt. Das hätte sich jetzt angeboten und dann als Figur Sheriff Domingo.
Ich hab's geahnt.
Und dann habe ich auch gar kein Problem, dass der fest verklebt ist im Auto, weil das ist einfach, der bringt sein Auto mit. Das ist die natürliche Autorität. Ja.
Der Sheriff Domingo Fanclub ist wieder am Start hier.
Ey, ohne Scheiß. Sheriff Domingo holt die Hütte. Das ist.
Ja, ich habe ja gehört, im nächsten Film wird er ja einer der Ghostbusters.
Gerne, die Hauptfigur, der soll die alle trainieren. Ich finde das. Ich meine, das ist der einzige in dem Film, der wirklich Eier hat. Ja? Weil ich mal, da ist das kleine Mädchen telefoniert mit Ray Stantz, mit Dan Aykroyd. Und ja, trau dich das erstmal, dann in dem Moment zu sagen, schläg jetzt auf hier. Ja, Gespräch ist zu Ende, Zeit ist um.
Und später dieses: Willst du die Nacht in meinem Gefängnis verbringen? Auch ja, so mega, mega lässig, weißt du, so, weißt du, die Kleine zielt mit so einem Nuklearbeschleuniger auf ihn und könnte ihm die Fresse komplett wegbrennen, so. Ja. Er völlig so.
Das ist Sheriff Domingo, Mann. Das ist Sheriff Domingo. Und das ist der Grund, warum ich einen Pop-Ride mit Sheriff Domingo haben will. Und ich mag keine Pop-Rides. Das will schon was bedeuten. Ich muss ja nichts dazu sagen, so wie du das jetzt gerade zitiert hast, klang es ein bisschen anders, ja. Das klang eher so, ich habe übrigens Schokolade dabei.
Oh Gott. Der Pop-Ride mit dem Trevor übrigens, also ich find den ja sehr schön gesculptet. Ich überspiele das jetzt. Der ist ja sehr schön gesculptet und bemalt. Also ich finde das ja mit den Rostflecken und so, das haben die sehr gut hinbekommen, so. Aber super nervig, wie gesagt, dass du die Figur nicht rausnehmen kannst, dass sie fest verklebt ist. Also das spricht gegen alles, was diese Pop-Rides bisher waren, wo du halt einfach ein Fahrzeug gehabt hast und die Figur rausnehmen kannst. Warum sollte man sie auch nicht rausnehmen können? Weil die Figur innen drin ist ja, die hat ja auch einen Körper, ist gesculptet. Du siehst ja auch, wenn du so reinguckst, kannst du ja auch die Schuhe von Trevor erkennen und dass er so die Autoschlüssel in der Hand hält und so, ne? Das ist total cool. Ich weiß nicht, warum man die nicht rausnehmen kann. Ich würde den gern einfach neben den Wagen stellen. So, das wäre so cool.
Ja.
Pluspunkt ist halt so, dass der Schießsitz ausgefahren ist. Das sieht ganz cool aus. Fetter Minuspunkt, dass das Ding kleiner ist als die bisherigen Pop-Rides. Was soll die Scheiße?
Ja, gut, der stand halt die ganze Zeit in der Scheune und die war ja nicht richtig isoliert und hat's reingeregnet und dann ist er halt irgendwie... Ist eingelaufen einfach.
Ja. Ja, super.
Tja.
Ja.
Deswegen ist der auch so gut aufgekommen, nachdem Volltreffer diesen Sprung im Film gemacht hat, weil der vorne halt einfach noch aufgeweicht war, weißt du? Da ist nichts gebrochen deswegen.
Ja, ja. Genau. So ist das. Ja. Ach, aber keine Ahnung, ich hab da ein 20 bezahlt für, das war vollkommen okay. Wenn ich einen Vollpreis dafür bezahlt hätte, hätte ich mich massiv geärgert. Und ich glaube, ich hätte ihn dann sogar zurückgehen lassen, wenn ich ich da gemerkt hätte, ich kann ihn nicht da rausnehmen. Das finde ich halt eine absolute Frechheit. Also was soll das?
Ja, es gibt auch keinen Grund dafür. Ich weiß es auch nicht. Ja, schön. Ja. Schöne neue Sachen, die du da hast.
Ja, freue ich mich sehr drüber. Mir fehlen noch ein paar kleine Mini-Puffs. Ich will ja auf jeden Fall den mit den Kopfhörern noch haben. Der muss auf jeden Fall auf meiner Stereoanlage stehen. Ich finde den nirgends mehr. Der ist überall ausverkauft. Ich habe mich so geärgert, dass ich den nicht schon viel früher bei Popculture bestellt habe, als ich den da mal zum guten Preis gesehen habe. Inzwischen ist der überall irgendwie sold out und ich bin sehr traurig.
Das war einer von den Limitierten, oder?
Das war einer von den Exclusives, ja. Ich glaube, der war Walmart-Exclusive, aber den gab es halt in vielen Shops, auch in deutschen Shops und so, ich glaube 16 Euro oder so, also ein paar Euro mehr als die normalen. Aber ja, keine Ahnung, hätte ich dafür noch bezahlt, aber ja, schade. Aber mal gucken, wenn ich den irgendwo noch sehe, da schlage ich auf jeden Fall zu.
So geht's mir mit dem Cappuccino-Tassen-Pufft. Den will ich unbedingt auch noch haben.
Kann ich dir nachher mal einen Link schicken?
Ja, ab 15 Preis. Euro bin ich raus, sehe ich nicht ein.
Aber darunter wärst du dabei.
Da bin ich dabei. Das ist prima.
Ja, warte mal. Ich mache ja ansonsten mal einen Cut, aber das das muss ich dir noch rüberschicken. Das fliegt wahrscheinlich in der Sendung raus. 13,74 Euro ist das ein Preis?
Ja, aber da kommt ja dann noch Versand drauf.
Nee, bei Amazon Prime.
Nee, das kann ich nicht, Danny. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann doch nicht da bestellen.
Du musst das jetzt nicht sagen. Ich schneide das eh komplett raus jetzt.
Ja, ich hab vorher so dreimal bestellt, ey. Lass das drin, das Späßchen. Nein, es ist ja überhaupt nicht verkehrt, bei im Amazonas zu bestellen, wenn man dort Sachen findet, die man woanders einfach nicht bekommt.
Ja, das ist es ja. Ich meine, die sind in jedem Shop, vor allen Dingen in den meisten Shops sind die auch ausverkauft inzwischen. Ich glaube, den in der Tasse, den kriegst du teilweise noch für 18 Euro oder so. Was ich halt echt übertrieben finde, dafür, dass die halt einfach kleiner sind als die normalen Pops. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber die sind anscheinend wirklich so heiß begehrt, die Figürchen. Also,
ja.
Da werde ich zusehen, dass ich mir da auch noch schnell ein paar sichere, weil ich glaube, so schnell wird man die dann auch nicht mehr zu einem guten Preis kriegen können. Also die Menschenfiguren, die hauen sie ja momentan in den Shops echt überall raus. Ne? Also die kloppen sie ja teilweise für 6-7 Euro oder so raus.
Ja.
Weiß nicht, ob die gerade die Lagerbestände irgendwie wie leeren wollen.
Ich glaube, die gehen auch nicht wirklich gut. Also das ist zu speziell.
Aber die Mini-Puffs, ne? Die wollen alle irgendwie haben.
Aber weiß ich nicht, die sind halt irgendwie, die haben diesen Cutie-Bonus.
Ja, die kann man halt auch gut überall irgendwie dazustellen. So, die sind ja auch so ein bisschen thematisch, ne? Also ich meine, den mit dem Eiscremelöffel und dem in der Tasse, die kannst du halt schön in die Küche stellen, zum Beispiel. Den mit den Kopfhörern kannst du irgendwie auf die Stereoanlage oder neben den Fernseher stellen oder sowas. Also das passt ja auch irgendwie mal so ein bisschen thematisch, ne? Das ist schon cool.
Ja, und wenn die Bude abfackelt, dann kannst du den mit dem Feuerzeug. Obwohl, es gibt ja auch einen mit Feuerzeug, ja, mit so einem Leiter da.
Ja, genau, mit so einem langen Feuerzeug. Ich habe übrigens auch genauso eins in der Farbe.
Ich glaube, der fehlt mir noch. Tatsächlich. Ist ja lustig. Kannst du dann so nebeneinander stellen oder legen.
Ja.
Ja.
Aber gucken. Alle davon werde ich mir nicht holen, aber so ein paar vereinzelte, die finde ich ganz cool. Den in der Tasse, den mit den Kopfhörern zum Beispiel. Die würde ich mal. Und den mit dem Pizzastück, den finde ich auch super süß.
Den habe ich auch. Den finde ich auch cool.
Ja, der ist leider auch schon überall so ziemlich weg.
Das ist schade. Das ist schade.
Mal gucken.
Ach, man findet das schon noch.
Ajo.
Mit Geduld hilft.
Das passt.
Ja. Na gut, okay. Das sind ja quasi immer noch unsere persönlichen Geschichten hier.
Ja.
Ist noch was? Gibt's noch was?
Also wenn du nichts mehr hast?
Habe ich noch was? I don't know. Ich glaube nicht. Also so, nee. Aber ich könnte hier, indem ich, das ist so halb persönlich und geht aber schon ins Offizielle rein. Das ist vielleicht so ein Brückenschlag.
Ja.
Dann könnte ich mal hier auf unser Festival zu sprechen kommen.
Mach das gerne.
Ja, ich mach das. Jetzt.
Ja, mach mal jetzt.
Also, nach langer Corona-Pause, wobei das eigentlich gelogen ist, weil wir hatten ja schon eine kleine Veranstaltung zum Filmstart von Legacy damals in Münster, was cool war. Aber jetzt haben wir halt so einen ersten großen Auftritt bei einer Veranstaltung wieder, mit einem größeren Team. Und zwar auf dem Festival for Family. Das ist das größte Familienfest in Deutschland. Nach eigenen Aussagen, also ich verlasse mich da auf die. Warum das einfach geschrieben? Und es ist halt ein Open Air. Ich glaube, erstmals sogar. Damals war es im Stadion, da war es nicht Open Air. Also wir waren da schon zweimal gewesen in den vergangenen Jahren. Letztes Jahr und vorletztes Jahr hat es nicht stattgefunden wegen Corona. Und jetzt findet es halt wieder statt. Und auch wieder wegen Corona allerdings Open Air. Und das ist total toll und schön auf einem großen Marktgelände in Hochheim am Rhein. Eine sehr, sehr romantische, schöne, verträumte Stadt, in der viel Wein angebaut wird. Kann man sich auch so mal angucken, wenn man da in der Gegend ist. Total schön, lohnt sich. Und die haben halt einen großen Markt, also einen riesigen Platz. Und da wird es dann Fahrgeschäfte geben, also so, keine Ahnung, Karussells und Autoscooter, keine Ahnung. Und Show-Acts werden auftreten. es wird so, werden so, so Maskottchenparaden abgehalten, es gibt natürlich Fressbuden, es gibt Hüpfburgen für die Kinder und auch viele Kinderhelden wie Peppa Pig, heißt die, glaube ich.
Im Deutschen Peppa Woods,
glaube ich. Peppa Woods, ne? Ja, natürlich, Peppa Woods, ich danke dir. Ist nicht mehr, Woods. Ist nicht mehr ganz meiner. Bernd das Brot ist dabei, vielleicht sehe ich auch ein Krapfweiß mal. es gibt einen Star Wars Stand vom Cantina Clan, das sind befreundete Cosplayer. Und wir von Ghostbusters Deutschland haben auch einen Stand. Und da kann man uns antreffen und Fotos mit uns machen und man kann auf Geister schießen und was gewinnen und man kann sich ein bisschen an Charity, also wir sammeln dafür so ein Charity-Produkt von Child Aid. Da geht es darum, dass Gelder gesammelt werden, um Corona-Bildungslücken zu schließen, weil ja natürlich die Schulkinder in den letzten beiden Jahren so ein bisschen hinterher hinkten und die Bildung deswegen ein bisschen auf dem Weg geblieben ist und da wird da jetzt, da sammeln wir ein bisschen für.
Sehr cool.
Und ja, es hat immer Spaß gemacht in den letzten Jahren. Ich freue mich drauf, das wird Gaudi. Wir werden ein Ecto 1 da stehen haben. Also kommt vorbei, schaut rein, seid dabei. Am 23. und 24. Juli. Warum sagt man immer Juli? Damit es mit dem Juni nicht verwechselt wird, glaube ich. Genau,
ja? Damit es kein, also der Gleichklang nicht so vorhanden ist.
Genau, also ja, sehr demnächst in Hochheim. Kommt vorbei. Das macht Spaß und wird toll. Und ich freue mich. Ich freue mich nicht darauf, die ganze Bude mit Ghostbusters hier voll zu haben über ein Wochenende, aber ich mag euch trotzdem.
Nochmal die Kurve gekriegt.
Ja.
Und wo du es gerade, also
ich muss dazu nochmal sagen, ja. Ein paar hören hier zu. Also wirklich, es liegt daran, dass meine Wohnung ganz klein ist, aber ich habe da schon ganz andere Sachen gehabt. Wir waren hier schon zu acht, als wir Veranstaltungen hatten. Ja, du kennst,
in deiner Wohnung.
Du kennst meine Wohnung und über drei Tage lang acht Leute hier drin.
Ja. Wie hältst du sowas aus?
Ist ganz schwierig, weil das muss ich ja wirklich sagen, es geht nicht gegen die Leute, aber ich bin ja so ein kleiner Sozialphobiker und ich bin auch froh, wenn ich dann zu Hause meinen Ruhepol bekomme. Aber wenn man die Leute mag, dann passt es schon und wenn es für eine größere Sache ist, sehr schön. Ich freue mich.
Also Respekt, also egal wie gern ich die Leute mag, bei so vielen Leuten ist bei mir echt Schluss. Also selbst wenn ich den Platz habe, also das wäre mir zu viel, ich könnte das nicht.
Tja, dabei bei euch würde ich 16 Leute unterbringen, denn ich.
Ja, bei uns würden locker so viele reinpassen. Also wir hätten genug Räume, um das anbieten zu können, aber mache ich nicht.
Nein, ich habe das große Glück, dass die Leute, die dann herkommen, ganz lieb sind und ich freue mich auch drauf, die dann hier zu haben. Von daher ist alles gut.
Dann ist alles gut.
Sehr schön. Alles ist gut.
Sehr schön. Und wo du das Event in Münster erwähnt hast, falls jemand nachhören möchte, wie das gewesen ist, dann kann man sich Folge 124 unseres Podcasts anhören.
Ja, und da kann man sogar so ein paar Eindrücke mitbekommen, die wir da gemacht haben, weil ja das Mikrofon ausgefallen ist. Also, egal. So ist es. Naja, gut. Okay, das ist Festival for Family bald. Ich freue mich. Ich nehme euch beim Wort. Ihr seid alle da. keine Ahnung. Also wir haben wirklich die Mega-Prominenz, auch so ein paar Leute, die man so von Ghostbusters Deutschland kennt. Wir haben Marcel da, der hier auch schon zu Gast gewesen ist. Wir haben den, liebe Grüße. Wir haben den langjährigen Vorstandsvorsitz von Ghostbusters Deutschland da, Hannes, Hanna.
Grüße, die hört das nicht, ja.
Die hört das nicht, nee.
Egal. Grüße trotzdem.
Wir haben den lieben René da, der hier noch nicht war, aber das müssen wir irgendwann mal ändern. Liebe Grüße, René.
Liebe Grüße.
Uwe.
Grüße.
Ist da. Uwe. Ja, da könnt ihr direkt vorbeischauen, könnt eure Protonenpacks in Auftrag geben. Annika ist da, die kennt ihr aus den Videos.
Grüße.
Ich bin da, ihr dürft mich auch alle anfassen.
Grüße. Achso.
Danke, ja, Gruß zurück, gell? Gell? Gruß zurück, gell? Ja, und noch ein paar andere Leute.
Leute?
Noch ein paar andere Community-Größen, aber da will ich jetzt nicht spoilern. Gut.
Okay. Dann können wir jetzt so in die News reinschlittern.
Wir können voll reinschlittern.
Da haben wir nicht viel, aber Interessantes.
Ja.
Was Schönes und was richtig Geiles.
Wollen wir erstmal das mit dem Spirits Unleashed machen?
Ja, ja, damit genau. Das wäre jetzt auch so die Reihenfolge gewesen, die ich so angedacht habe. Cool. Das ist nicht neu, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Es gibt ein neues Gameplay-Video. Also in Anführungszeichen neu ist jetzt, glaube ich, schon, weiß nicht.
Ja, jetzt ist es ja noch älter.
2 Wochen alt. So. Zu Ghostbusters Spirits Unleashed. Da sieht man ein neues Level, das man noch nicht gesehen hat, nämlich ein altes, anscheinend verlassenes Gefängnis. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine auch, dass man hier erkennen kann, dass die, also entweder sind das Protonenstrahlen im früheren Stadium gewesen oder man hat sie jetzt dahin verändert, weil die hier sind ein bisschen schlanker.
Gell? Und diese, fällt mir auch auf.
Diese, ja, diese blauen Strahlen drumherum um den Orangenen sind auch seichter und sehen mehr aus wie in den Filmvorbildern, meine ich, so ausgemacht zu haben.
Das ist mir auch aufgefallen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da mit Feedback dann noch ein bisschen dran rumgebastelt haben. Also ich finde es so viel schöner, sieht so besser aus.
Ja, mal gucken, wie es im finalen Spiel aussehen wird. Aber mir hat es auch besser gefallen. Und ich mag die Location sehr.
Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich habe zwar so ein bisschen das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ob ich, wahrscheinlich habe ich es im Podcast schon mal erwähnt. Wenn ja, dann hört, dann spult ein paar Minuten vor. Ich habe das Gefühl, dass das Level ziemlich baugleich mit dem Museumslevel ist. Also man sieht ja auch die Kamera zwischendurch mal so ein bisschen durchfahren und so. Ich habe das Gefühl, so Wege, Winkel, Ecken und so weiter, die sind schon ziemlich gleich. Also das war so ein Punkt, wo ich so dachte kurz, das fände ich schade, wenn die Levels einfach nur irgendwie, wenn das immer nur so Reskins sind quasi von dem gleichen Aufbau. Also sich das einfach eigentlich gar nicht groß unterscheidet, außer eben so das Aussehen. Das fände ich sehr schade, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Hm. Ja, da kann ich noch nichts zu sagen, weil das habe ich mir noch nicht eingeprägt, das Museumslevel.
Ja, ich habe es ein paar Mal gesehen. Ich freue mich so dermaßen auf das Spiel, dass ich mir diese Gameplay-Videos immer wieder zwischendurch mal angucke. Ich finde es einfach cool.
Ich habe das auch. Also ich habe das sträflich vernachlässigt, als es rauskam. Ich hatte erst an dem Tag keine Zeit und dann ist es einfach verschütt gegangen und dann habe ich ewig nicht mehr dran gedacht und dann irgendwann ist es mir wieder eingefallen und dann habe ich auch noch irgendwie in aller Ruhe, glaube ich, 1-2 Mal geguckt und fand das ganz toll. Ja.
Ja. Zu Recht. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Also ich kann es kaum erwarten, bis man es vorbestellen kann, ja. Und wenn es dann im Herbst soll es ja irgendwie rauskommen, ne? Glaube ich irgendwie. Oder
ich bin mir nicht Quartal sicher, ob es da, so, da irgendwelche, gab es da schon?
Also es gab zumindest den Zeitraum, ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie, ich glaube 4. Quartal wurde gesagt. Ich glaube im 4. Quartal soll es rauskommen. Das ist ja dehnbar, der Begriff, aber ich denke mal, dass es, also dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch kommen. Also allerspätestens zum Weihnachtsgeschäft, glaube ich, das wird man sich nicht entgehen lassen.
Das ist dann schon ein Weihnachtsgeschäft von zweien, wo man sich nichts entgehen lässt.
Ja, da hast du eine schöne Brücke geschlagen.
Ich bin der Brückenschlager.
Du bist der Brückenschläger.
Über 7 Brücken musst du gehen.
Musst du schlagen. Ja, also ich meine, ihr habt es ja schon alle mitbekommen, aber wir reden jetzt hier drüber. Wir haben uns ja auch vorher noch nicht so richtig doll drüber ausgetauscht, so ein paar Sprachnachrichten geschickt, aber so richtig intensiv haben wir noch nicht drüber gesprochen. Sony hat, und da war ich richtig baff, als ich das gelesen habe, das war auch so ein Tag, wo, also wie es einer von vielen momentan ist, die nicht so toll sind und wo ich das gelesen habe, dachte, war ich so, boah, geil. dass Sony den Kinostarttermin für den nächsten Film bekannt gegeben hat. Und der, also ich hätte nie und nimmer gedacht, dass der Film noch nächstes Jahr kommt. Sagen wir es mal so.
Nee, nee. In Anbetracht der Tatsache, dass die ja jetzt neulich noch am Drehbuch schreiben waren angeblich, oder sind, das wurde ja am Ghostbusters Day gesagt, ja. Da hat Jason gesagt so, der Gild Zitterbug und ich, wir ziehen jetzt wieder zurück und schreiben weiter so schnell. Wir schreiben weiter so schnell. Gild Zitterbug ist, das ist ein offizieller Name bei mir. wir schreiben jetzt weiter so schnell und der Gil hat ja auch im Artikel gemeint, ja, wir schreiben so schnell wir können. Und erscheint sehr sehr flux, und es muss dann auch wirklich auch alles klappen, aber es ist ja tatsächlich auch der zeitliche Abstand, der für Legacy ursprünglich gedacht war. Ja. Da haben wir auch Anfang 2019 die Ankündigung gehabt und den ersten Trailer gehabt und da hieß es Sommer 2020, anderthalb Jahre später, und dieselbe Situation quasi jetzt hier, also.
Ja.
Ja, also sie müssten eigentlich theoretisch dann sogar noch, ja, wahrscheinlich bis Ende des Jahres anfangen zu drehen.
Oh ja. Also der muss auf jeden Fall, also der Drehstart muss ja dieses Jahr schon sein.
Ja,
sonst auf jeden Fall wird das nichts mit dem Kinotermin.
Mal sehen, wie das wird. Also was den Termin angeht, am 20. Dezember 23 habe ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite finde ich es geil für den Film, weil es natürlich für einen Familienfilm optimal platziert ist. Mhm. Ja, zwischen den Feiertagen dann, wo alle frei haben und ins Kino laufen können. Sehr schön. Das wird dem Film gut tun und diesmal steht er auch nicht mehr so in dem Corona-Stress,
ja.
Release-Stress wie der letzte. Also da wird man mal schauen, wie der sich dann schlägt. Also es darf natürlich jetzt nicht Disney kommen und doch einen fetten Marvel-Film in den Termin setzen, sonst wird Ghostbusters umverlegt werden.
Ja, das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe. Also das heißt Angst. Ich meine, wenn der Film ein bisschen später kommt, ist ja auch wurscht. Ich meine, das haben wir beim letzten Mal ja auch überstanden. Und da ist er ja massiv und oft verschoben worden, so. Also, wenn das diesmal einfach ein bisschen nach hinten gelegt wird, 2 Wochen oder so, mein Gott, oder vorgeschoben wird.
Hm.
Aber das ist tatsächlich auch das, wo ich mir so denke, ja, hoffentlich ist da konkurrenzmäßig nicht zu viel los, ne? Also, mal schauen.
Hm. Bin gespannt. Ja, das ist halt einfach, wenn Disney irgendwie einen Termin setzt, dann müssen die anderen umziehen. Das ist halt einfach.
Ja.
Einfach so. Ja. Sonst. Ja, bin sehr gespannt auf die Dinge, die da kommen. Was mich halt, also für den Film wäre es gut, der Starttermin. Mhm. Für mich persönlich wäre es ein bisschen problematisch, weil Dezember immer grundsätzlich teure Monate sind. Mhm. Da muss ich immer Weihnachtsgeschenke kaufen und so einen Scheiß. Und da bin ich eigentlich dann bankrott am Ende, weil ich es immer zu gut meine.
Ja, also wenn es so um Merch geht, ist das, glaube ich, echt richtig.
Ja. Ja,
blöd.
Wenn Hasbro dann wieder eine ganze Welle an Sachen raushaut.
Ich meine, für die ist es super, weil halt das Weihnachtsgeschäft, ne, also
ja,
das besser kannst du es wahrscheinlich nicht timen. Aber ja, also für mich wird das dann auch ein bisschen ein Kampf sein. aber trotz allem, ich find's so toll, dass das jetzt so greifbar ist. Es ist ja jetzt wirklich zum ersten Mal so, dass wir so einen konkreten Zeitpunkt haben, so, und dass er so früh kommt, der Film, da haben wir ja nicht mit gerechnet. Wir haben ja irgendwie noch, als wir beim letzten Mal drüber geredet haben, haben wir, glaube ich, gesagt, also vor 2024 kommt da wahrscheinlich nichts von diesen ganzen Projekten, so, ne?
Ja.
Und jetzt macht das ja auch Sinn, dass die Comics im Herbst nächsten Jahres rauskommen, weil die sollen ja eben auch die Brücke zwischen Legacy und dem neuen Film schlagen. Das heißt, eben quasi den Zeitraum dazwischen erzählen.
Ja.
Und es passt ja perfekt. Also.
Den Zeitraum dazwischen. Es interessiert mich echt, was die Ghostbusters während Corona gemacht haben. Stell dir mal vor, das ist eine Corona-Geschichte. Und alle kotzen. Ne?
Ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Also
ich bin auch gespannt. Ich habe mir diesen, ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hattest. Ich habe mir dieses 30-minütige Video von Yes Hefsum angeguckt.
Nee, habe ich immer noch nicht. Ich habe es zwischendurch ein bisschen schleifen lassen, weil ich dann zwischendurch den Bobcast gehört habe. Den fand ich dann so spannend.
War das der mit Herr Held der Steine?
Nee, das war Kompetenz auf die Ohren, glaube ich, oder so, oder aufs Ohr, das ist der Podcast mit dem Held der Steine und seiner Frau. aber der Bobcast, der heißt eigentlich Hashimitenfürst und das ist der 3-Fragezeichen-Podcast. Das ist mit dem Sprecher von Bob Andrews und heißt der Nick Schwendt oder so, der, glaube ich, Produzent aktuell von den 3 Fragezeichen ist, wie auch immer. Und die besprechen halt wirklich die klassischen Folgen von Beginn an, so mit Backgrounds und so weiter. Es ist super interessant.
Moment mal, wenn du sagst, der ist ja Sprecher von Bob Andrews. Also meinst du, der ist da Teil von dem Podcast?
Ja, der ist einer der beiden Moderatoren.
Ist er Jens Wawrzyk?
Nee, Andreas Fröhlich.
Andreas Fröhlich, okay. Sorry, ey, jetzt habe ich es mir verdorben mit allen 3 Fragezeichen. Die verwechselt.
Unglaublich. Ja, der ist,
der ist sehr, sehr krass, dass der da mit Teil, also Teil davon ist.
Das ist so spannend, was er zu erzählen hat. So halt auch die, also auch seine Kennenlern-Story mit Oliver Rohrbeck. Die kennen sich ja halt echt seit sie so klein sind. Ne? Also die kennen sich ihr Leben lang fast. Ne? Das ist krass. Das ist echt krass.
Okay, das gebe ich mir dann auch mal.
Der ist super spannend, kann ich nur empfehlen. Unbezahlte Werbung.
Ja.
Ja, deswegen habe ich dieses 30-minütige Video nicht gesehen, aber du hast es gesehen.
Wie ja. Ach, das war ganz schön. Also die haben halt viel rumgesponnen und eigentlich das gemacht, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben mit Legacy, dass sie so sich Szenerien irgendwie zusammengesponnen haben, die dann irgendwie stattfinden könnten. Und ja, der Film wird ja dann wieder in New York spielen und heißt ja auch Firehouse, hat er den als Code-Name. Also das ist natürlich nicht der finale Titel, aber
ja,
so symbolisch dafür, dass es halt zurückgeht in die Feuerwache und so.
Aber das mit dem Codenamen, das verstehen viele nicht, ne? Also so oft sehe ich irgendwie Fanseiten, die dann schreiben Ghostbusters Firehouse nächstes Jahr und so. Und ich denke mir so, nee, der heißt nicht Ghostbusters Firehouse.
Ist ein selten dämlicher Titel wäre das.
Das also, wäre wirklich.
Das wär, der wäre genauso beschissen, wie Rust City geil gewesen wäre.
Rust City wäre ein geiler Titel. Immer, Rust bin City immer auch der Meinung. Geiler. Ghostbusters ja. Rust City.
Ja. Also ich finde Afterlife schon sehr, sehr geil. Also der ist auf vielen Ebenen funktional. Legacy finde ich ein bisschen nur nach 15, obwohl es ob ich dir selbst vorgeschlagen hatte.
Ich wollte gerade sagen, der ist auf deinen Mist gewachsen, der Titel.
Ja, ich bin eigentlich auf Afterlife gekommen. Also keine Ahnung. Das ist. Aber Rust City ist schon geil.
Ey, wie krass wäre es eigentlich, wenn der neue Film in den USA Ghostbusters Legacy heißen würde, was ja passen würde.
Hat einer auch irgendwo bei Facebook in Kommentaren geschrieben und dann schrieb aber auch ein anderer unten drunter, ja, der hieß in Europa schon so, das wäre doof. Ich hoffe mal, dass es das nicht machen, dass das, der heißt dann bei uns Afterlife.
Wie lustig wäre das? Das fände ich ein bisschen witzig, also, das hätte was, ja, aber ist auch ja. irgendwie.
Was auch ein geiler Titel wäre, Afterlife.
Das ist After Rust City.
After Legacy. After Zäpfchen. So, jetzt sind wir endgültig bei Scary Movie angelangt. Okay.
Nee, aber ja, also ich, keine Ahnung, also wir haben ja auch noch nicht so viele Informationen bisher, deswegen fällt es mir auch echt schwer, da jetzt irgendwie so, wie wir es bei Legacy gemacht haben, echt da so rumzuspinnen und zu spekulieren und so. Wir wissen ja im Prinzip nur, also McKenna Grace hat ja eigentlich so ziemlich ihre Mitwirkung bestätigt. Das, ich meine, eigentlich, das steht ja eh fest, dass zumindest die Spanglers auch wieder am Start sind, ne? So Phoebe, Trevor und Kelly, dass die ja wieder eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja im Prinzip, das haben ja Jason und Gil Bill bestätigt. Aber Celeste O'Connor teilt ja auch momentan alles irgendwie, was so mit dem neuen Film und der Ankündigung zu tun hat.
Die Einzige, die diesen Release-Date nicht geteilt hat.
Ach, hat sie nicht?
Hat sie nicht.
Aber die Sachen vorher, die hat sie doch geteilt, oder?
Sie hat, sie war auf jeden Fall Social-Media-mäßig eingebunden in die Ghostbusters Day Celebrations. Okay. Das auf jeden Fall. Und die anderen drei Kids haben alles geteilt, als das mit dem Release-Date war. Das
oh.
Aber ich denke schon, die sind alle gesetzt. Die sind alle gesetzt. Wir wissen, Winston ist dabei. Wir wissen hundertprozentig, Ray ist dabei.
Ja, mit Sicherheit. Also.
Also, der wird da schon jetzt sitzen und warten.
Ich finde, auf jeden Fall, der ist wahrscheinlich auch schon mit ein bisschen Story geschrieben, gesagt, hier, guck mal, was ich für geile Ideen habe. Und Jason Gill, ja, komm, wir spielen gerade hier noch mit unseren Johnnys Skeletti und wie heißen die?
Da haben die, jetzt sitzen auf dem Boden zugedröhnt und spielen mit Oma Langzahn und Johnny Skeletti. Die sehen wir dann, ey, das sind die Endgegner aus dem neuen Film.
Das hätte was.
Ja, Paul Postbeißer. Der muss aber dann auch im Deutschen wieder so heißen. Peter Paul Pickel. Postbeißer. Gary Großmaul. Nicht Gary Gruberson, sondern Gary Großmaul. Epic Fight zwischen Gary Großmaul und Gary Gruberson. Ne? Und schon wieder haben wir die perfekten Ghostbusters-Filme hier gepitcht.
Definitiv. Weißt du?
Da kann der Offizielle nur wieder abstinken natürlich, dagegen. Das natürlich. Ist genau das Problem, von dem ich immer rede. Nee, aber die haben... da haben sie so ein bisschen spekuliert, wegen Dan Aykroyd dass der halt bestimmt nicht weiß, was im neuen Film passiert. Weil er ja bestimmt, dem hätten sie bestimmt auch bei Legacy nicht gesagt, dass am Ende der Geist von Harold Ramis kommt, weil er es rausgeposaunt hätte. Und dann haben sie so spekuliert bei Yes Health, so, der hat bestimmt so ein alternatives Skript bekommen, wo das Ende anders war und hat es dann erst am Set erfahren.
Ja, wer weiß. Also, ist ja wirklich so. Also Dan hat ja auffallend wenig damals über den Film so verraten. Also da hat ja Ernie mehr gesagt. So, keine Ahnung. Das ist eh, ich finde bei Ernie aber auch so geil. Also, der haut immer Sachen raus, die dann 3 Wochen später dann offiziell angekündigt werden. So.
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwie bei einer Veranstaltung saß und hat er gesagt, ja, wir sind schon alle dabei. Also, ich glaube, die wollten irgendwie mal so ein Foto rausbringen, wo wir alle zu sehen sind, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, sag ich's jetzt mal. Ich glaube, ein bisschen untergegangen sogar, aber
und er ist egal. Ja gefragt worden. Und Bill ist offen dabei. Ja, Bill ist auch wieder dabei.
Ja,
ja.
Okay. Ja.
Ja, aber Bill brauche ich im neuen Film nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass er nochmal mitmacht.
Glaub nicht, dass der so regulär dabei sein wird. Yes, Hefstorm hatte so eine lustige Idee, die fand ich geil. Und zwar, dass wir tatsächlich vielleicht irgendwie so einen Rückblick bekommen könnten. Ich brauche das nicht, aber ich fände es ganz, ganz knuffig. Gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen irregeilen CGI Harold Ramis hatten. Ja? Und das ist, glaube ich, unbestritten. Also den haben sie gut getrickst. Ja,
definitiv.
Und es gab ja auch diesen kleinen Videoclip von der Effektfirma, wo halt siehst, wie sie halt junge Harold Ramis nachgebaut haben aus klassischen Ghostbuster-Szenen, die halt einfach nicht zu unterscheiden sind von, also nicht so wirklich richtig zu unterscheiden. Das ist schon, die haben so richtig gut nachgebaut in den jungen Jahren auch. Und dann hatten die bei Yes Hefstorm so gemutmaßt, ja, es könnte ja irgendwie sein, dass man so einen Rückblick bekommt, wo die Ghostbusters in jung irgendwie an einem Event beteiligt sind, dessen Ausmaß oder Auswirkungen sich dann Jahre später dann irgendwie widerspiegeln in den Ereignissen des neuen Films halt. Also jetzt nicht unbedingt dann wieder mit irgendeinem bekannten Geist wie Vigo oder so ein Scheiß, sondern halt einfach irgendwas anderes, von dem wir noch nichts wissen. Ja, dass die halt irgendwie, dass du halt vielleicht siehst, wie die irgendeinen bestimmten Geist oder ein Phantom einfangen und du hast ja am Ende von Legacy gesehen, dass da mit dem Container irgendwas nicht in Ordnung ist, mit der Verwahreinheit. Du sagst immer Verwahreinheit, ist mir aufgefallen, finde ich sehr schön. Ja, ich habe so den letzten Podcast gerade zu Ende gehört.
Ja, ist cool. Ich finde den Begriff Verbannungscontainer immer so. Ich habe das halt vorher auch mal gesagt, weil ich kann es ja aus The Real Ghostbusters so.
Ja.
Und in den Filmen gab es ja nie so richtig eine dolle Bezeichnung so dafür. Und ich finde den aber irgendwie immer so ein bisschen.
Der ist schon brutal.
Weil Verbannungscontainer, also klingt zum einen halt fies auch. Aber klingt doch so ein bisschen billig. Ich weiß nicht. Also ich finde, wie Verwahreinheit klingt, also das ist für mich ein Begriff da, den kann ich eher so mit Ray Stantz und Egon Spenglers Errungenschaften und Erfindungen so in Einklang bringen. Also das passt für mich mehr ins GB-Universe.
Ja, ich bin halt, ich mag Verbannungscontainer, aber ist schon richtig. Das ist schon sehr frei interpretiert und klingt auch sehr brutal. Also ist ja auch die Containment Unit, von daher Verwahreinheit ist schon legit. Ja, keine Ahnung. I don't know. Mal schauen, was kommen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Bedrohung tatsächlich mit irgendwas aus der Vergangenheit zu tun haben könnte. Ich hoffe mal nicht mit irgendwas, das wir schon gesehen haben in irgendeiner Form, sondern halt einfach mit einem, vielleicht mit einem Fall, den wir noch nicht irgendwie kennen halt.
Ja, also das, was aus der Vergangenheit ist, ist ja auch eigentlich logisch, weil wie gesagt, eigentlich hat Legacy ja auch wieder so ein bisschen etabliert, ne, wenn paranormale Phänomene auftreten, verstärkt und so, dann steht da irgendwie was Größeres im Hintergrund, eine größere Macht und sowas. Ne? Also das können wir jetzt, glaube ich, als Gesetz betrachten, dass das dann immer der Fall ist. Insofern macht das ja Sinn. Also wenn man jetzt noch mal Vigo oder noch mal Goza oder Shandor ausgraben würde, wäre ich, glaube ich, wirklich raus. Also das wäre für mich ein absolutes No-Go. So. Und ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil Jason und Gil sind so kreative Leute und also, dass man halt Goza in Legacy nochmal genommen hat, ich finde das vollkommen nachvollziehbar und legitim, weil das ja auch irgendwie so, das war nochmal Personal Business sozusagen, der alten Ghostbusters auch eben, ne, so mit die,
ja.
Das hat ja alles Sinn gemacht, so, ne. Aber, ey, komm, jetzt, du, also jetzt hast du mit Legacy so einen guten Ausgangspunkt, jetzt, ey, jetzt hau raus, jetzt kann man kreativ echt alles machen, deswegen, tobt euch aus. Wirklich. Also, ich hab Bock auf Neues, so.
Ja. Ich auch. Ich auch. Ich habe auch Bock auf Neues und ich kann es nicht abwarten, endlich zu erfahren, was mit dem Ecto 1A los ist. Ist mir so wichtig.
Das ist so geil.
Ja. Ist mir so wichtig.
Ja. Dann können wir ja eigentlich jetzt ins große Thema reinstarten, oder?
Wir können richtig reinstarten, cool. Ne?
Da haben sich ja viele wahrscheinlich drauf gefreut und wir natürlich auch, weil unsere Comic-Besprechungen, die erfreuen sich ja großer Beliebtheit, wie ich immer wieder feststelle. Freut mich.
Ja.
Und wir kommen jetzt zu der Story, die wir schon lange angeteased haben, dass das so ziemlich zu unserem Favoriten in dem Run von Dan Schöning und Eric Burnham gehört. Und das ist Ghostbusters International.
Jawohl. Das meiner Meinung nach, das der jetzt hätte ich beinahe wieder gesagt, das Comic, der beste Comic-Film oder mein Lieblingscomic zu Ghostbusters überhaupt tatsächlich.
Ja, das würde ich glaube ich wirklich so unterschreiben, finde ich.
Das unterschreibst du also?
Ja, das ist ja wirklich, also ich finde, also du, um das schon mal vorab zu sagen, ist, du merkst ja wirklich bei den Geschichten, die Burnham schreibt, dass er immer auch irgendwie so bestimmte, weiß nicht, Sagen und Mythen auch ein bisschen mit einfließen lässt und so, dass das auch immer so ein bisschen mehr Fleisch hat, die Story. Aber hier ist das echt in Perfektion, weil das ja auch immer an die verschiedenen Orte gebunden ist und eben da auch wirklich bekannte Gruselmythen und sowas übernommen werden. Und das finde ich richtig klasse, weil das den Stories ganz, ganz viel Background noch mitgibt.
Ja, erstmal das und dann ist es halt endlich mal eine Geschichte, die halt nicht innerhalb von einem Heft erzählt wird oder innerhalb von vier Heften, sondern da hat er wirklich, glaube ich, 10, 12 Hefte für die ganze Storyline Zeit gehabt. Ist noch 12 Hefte gewesen, oder? Ich glaube,
also
ja.
Also der erste, wir teilen das ja auf, wir besprechen die beiden Trade Paperbacks und der erste Band, der umfasst die ersten 5 Hefte.
5 Hefte.
Und lass mich kurz mal gucken, der zweite Band, ich glaube, der zweite, der war ein bisschen umfangreicher.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das 12 sind. So. Ich habe das Cover, wo die in der Hölle stehen, Spoiler-Alarm, vor meinen Augen und die 12 dann drauf. Hat übrigens, das Heft hat einer mal von unserem Stand geklaut.
Das wäre frech.
Auf der Comic-Con in Stuttgart. Da hat man einfach irgendwie so ein bisschen was ausgelegt, damit man so ein bisschen, meine Gedankengänge sind ja auch immer dann so, ach guck mal, zeig den Leuten mal, dass es Ghostbusters-Comics gibt. Da könnt ihr mal ein bisschen irgendwie, ja, drin rumblättern. War ein doppeltes Heft, war nicht allzu schlimm, aber das hat dann einfach gefehlt, hat einer mitgenommen. Hat gedacht, oh, Gratis-Broschüre, geil.
Könnte auch daran liegen, dass es kein Heft Nummer 12 gibt, weil das nämlich mit Heft 11 abgeschlossen ist.
Echt? Ja. Wirklich? Ja. Also da hätte ich das meine Hand für ins Feuer gelegt für. Ja.
Nee, ich war mir auch unsicher, aber ich sehe gerade, Band 2 umfasst Ausgabe 6 bis 11.
Mhm.
Also 6 Ausgaben sind dann im zweiten Band drin. Genau.
Okay.
Ja.
Ja, auf jeden Fall mal schön. Also das ist wirklich was ich mir für die Comics öfter gewünscht hätte, dass man einfach mal halt so ein bisschen Platz hat, um eine Geschichte zu erzählen und nicht alles ganz schnell immer gehen soll. Ich meine, wir haben hier immer noch diese Sachen, dass halt ein bisschen vorweggenommen, dass die Ghostbusters reisen ja hier quasi quer durch die Welt. Und ist ja oft so, dass einzelne Heftchen dann einzelne Länder so ein bisschen ja thematisieren. Mhm. Da habe ich immer noch das Problem, dass es manchmal ein bisschen zu schnell geht, aber gemessen an dem, was man sonst halt so hat, wo es halt sehr oft so ist, dass man das Gefühl hat, ah ja, da gingen wesentlich mehr und so, wenn Platz wäre. Hier ist es jetzt endlich mal so. Mhm. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön.
Ja, genau. Ja. Wollen wir vorab so grob die Prämisse zusammenfassen? Also wir müssen jetzt nicht die Story im Detail erzählen, das wird sich ja eh jetzt aus der Besprechung ergeben, aber wollen wir grob zusammenfassen, was so der Ausgangspunkt der Story ist?
Ja, können wir machen.
Willst du oder soll ich?
Mach mal.
Okay. Also wirklich grob zusammengefasst, also ist es so, dass ein Geschäftsmann namens Earl and Winter eigentlich die Firma Ghostbusters kaufen möchte und damit seine erworbenen Immobilien spukfrei zu halten, zu machen, ja, damit er sie wertsteigernd weiterverkaufen kann. Und Walter Peck, der ja, ne, wie wir ja inzwischen wissen, aus der Reihe quasi über den Ghostbuster steht mit der Paranormal Oversight, Paranormal Contracts Oversight Commission, Peacock so rum, und die ja im Prinzip alles an ihn zu berichten haben, ja. Und sie ja eben für die Stadt sozusagen arbeiten inzwischen. Der schlägt dann ein Geschäft vor und sagt, ja, pass auf, Alter. Ich kann dir einen Teil des Teams sozusagen leihen und wir können quasi im Auftrag der Stadt auswärts für dich eben diese Aufträge erledigen, so für einen guten Preis und ohne dass man quasi direkt die Firma verkaufen muss. Und darauf geht Winter dann auch ein und somit verschlägt es ein Teil des Teams, denn Egon Spengler fällt leider nach einem Säureunfall aus. Und somit ist es halt an Ray, Winston und Peter, die dann zu dritt rumreisen müssen. Ja, und im ersten Band verschlägt es sie nach von New York nach Venedig, dann auf die Insel Poveglia. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Und es geht nach Paris, ins Louvre und so weiter. Also das fängt im ersten Band schon sehr, sehr stark an und ist sehr vielseitig erzählt.
Mhm. Ja, sehr schön. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja, ich fand es nicht so geil. Ich
fand das richtig geil. Ich bin da wirklich dabei. Also das ist jetzt auch so eine Zusammenfassung, wo ich gesagt hätte, wenn ich das noch nicht gelesen hätte, dann wäre ich jetzt weg. Spätestens jetzt und müsste das lesen.
Okay. Gut, wollen wir erstmal auch nochmal auf die Cover zu sprechen kommen, weil ich finde, die sind echt erwähnenswert.
Ja, da gehen wir jetzt wahrscheinlich auseinander, wenn du das so sagst.
Ach so, du findest die Cover nicht so gut?
Ich finde die nicht so geil. Das kann damit zu tun haben, dass die Original Ghostbusters Schrift zugunsten einer wesentlich weniger tollen Schrift in meinen Augen ersetzt wurde.
Ah, okay.
Wie du das siehst.
Ja, ich finde, es passt halt hier, ne, weil das sind die Cover-Motive der einzelnen Hefte und eben auch dieser beiden Sammelbände, weil die haben ja eben entsprechend auch dann Cover-Artworks der Hefte spendiert bekommen. Die sind ja so alten europäischen Postkarten-Motiven nachempfunden. Und ich finde das super cool, ja. Weil das, also zum einen sticht das heraus.
Die Idee ist ganz cool.
Ja, also sticht halt auch heraus, weil was halt eigentlich bei den bisherigen Bänden immer sehr bunte, aufwendige Covermotive gehabt und so. Außer beim vierten Band, wo du halt nur dieses Ghost Smashers Logo drauf gehabt hast irgendwie. Aber es war halt immer so knallig, boom und so. Und das ist halt hier, denn die Farben sind hier so ein bisschen zurückgenommen. Und weiß nicht, auch dieser Stil, das ist ja so ein bisschen stilisierter als die normalen Schöning-Zeichnungen so. Also weiß nicht, ich finde das super, ich mag das und das ist ja auch immer alles dann mal passend zu der jeweiligen Story, hast du ein passendes Motiv, das ja auch eigentlich genau verrät, was da in dem Heft dann passiert, was für ein Wesen da auftaucht, was da die Hauptrolle spielt und so. Ich mag die Covermotive total.
Das stimmt. Vielleicht kann man noch mal erwähnen, dass es halt auch Variant-Cover gab für die einzelnen Heftchen. Mhm. Und die sind hier natürlich in der Covergalerie hinten auch nochmal im Paperback zusammengefasst und die finde ich tatsächlich auch nicht so toll. Mhm. Da geht's immer um so einzelne Fälle, die Mel Ortiz mit verschiedenen B-Liga-Ghostbusters hier irgendwie zu bestehen hat und dann, da gab's ja dann auch immer in den Heftchen und hier nebendran dann halt auch immer so Akten, die dann irgendwie zusammenfassen, was das für Fälle sind und was sich dazu getragen hat. Und das hat nicht wirklich was mit der Haupthandlung zu tun. Da haben mir dann diese Postkartencover dann tatsächlich ein bisschen besser gefallen.
Ja. Genau.
Ja. Geht los. Direkt. Also, weiß ich nicht, vielleicht können wir uns so ein bisschen durch die Heft für Heft durcharbeiten, ja, oder so.
Können wir machen.
Ja, fällt ja schon mit einem geilen Gastauftritt an.
Die
ja,
Jennifer.
Ja, Haut er es direkt raus.
Entschuldigung.
Also Ray ist bei ihr und lässt sich die Karten legen. Offensichtlich hat sie Peters Tipp umgesetzt und glaubt wohl, dass sie eine großartige, ein großartiges, keine Ahnung, Medium ist. I don't know.
Sie ist halt ein legitimes Phänomen.
Phänomen, ja. Richtig, ja. Sie scheint tatsächlich auch ein bisschen was gelernt. Also zumindest weiß sie, die Tarotkarten hier zu legen und zu lesen.
Ja.
Das ist ja auch schon mal was wert, ja.
Wobei Ray sie aber auch ein bisschen korrigieren muss, ne?
Ja. Aber ich fand schon interessant, weil er wird ja dann angerufen und muss aufbrechen schnell. Und dann ist ja noch so eine Karte nicht umgelegt und sie schaut dann drunter und guckt, was es ist. Und das ist der Turm. Und der Turm. Hast du mal nachgeguckt, was das bedeutet?
Nee.
Der Turm ist die, ach, das siehst du, da weiß ich mal was du nicht recherchiert hast. Das ist schön. Der Turm ist eine große persönliche Veränderung, die bevorsteht im Leben.
Ich dachte, der Tod wäre die Veränderung.
Ja, der Turm, also bei dem Tod habe ich nicht nachgeguckt. Beim Turm habe ich tatsächlich nachgeguckt, aber ich glaube, so. Die sind sich auch sehr ähnlich. Aber ich glaube, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, wissen auch schon, worauf das dann hinauslaufen soll dann. Okay.
Weil ich war nur irritiert, weil Ray ja hier noch in den Dialog dann zu ihr sagt, naja, traurig, dass ich sie korrigieren muss, aber der Tod, der steht nicht zwingend für ein negatives Ereignis, sondern er steht nur für Veränderungen und das ist ja nichts, wo man grundsätzlich Angst vorhaben muss.
Naja, das sagt sie auch, ich bin mir durchaus bewusst, aber du bist ein Ghostbuster, deswegen kann es ja schon irgendwie... nee, also der Turm ist auch Veränderung und eine große Art, also im Schicksal, ein Schicksalsschlag kann es sein und ich glaube, Schicksalsschlag ist das Wort, das ich unterschlagen habe noch dazu. Ja, und ja, wie gesagt, da wird quasi das Ende vorweggenommen, aber da kommen wir dann an einem anderen Punkt drauf zu sprechen.
Oh, ich habe jetzt schon ein Tränchen im Auge.
Oh.
Ja, wirklich, das hat, also um das schon mal vorweg zu nehmen am Schluss, das hat mich beim ersten Mal lesen echt hart getroffen, ne?
Da ja, habe ich habe jetzt sofort Rob Simonson Mucke im Ohr.
Ja, oh, wirklich, ne? Da hat sich doch jemand irgendwie inspirieren lassen.
Ja. Ja, und dann geht's weiter. Da sind wir im United Nations Building. Mhm. Geil. Danny, wie gefällt dir dieser Geist? Das ist cool, oder?
Geht so. Das weiß ich, das sieht ja irgendwie, also das sieht ja ein bisschen aus wie so, also der hat ja so eine Löwenmähne mit so grauen Schlieren drin irgendwie und so ein Dämonenkopf, aber mit so Löwenzähnen, mit so Reißzähnen und so. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, der sieht ein bisschen, keine Ahnung. Der fällt für mich irgendwie raus, so. Also die anderen Geister, die wir hier noch sehen werden in den nächsten Heften, die finde ich da deutlich interessanter.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es geht ja auch gar nicht um ihn. Er ist ja nur Mittel zum Zweck, um Egon dann irgendwie mit einer ätzenden Plörre voll zu spucken. Ja, ist ja so. Der spuckt ja irgendwie Egon an und dann brennt sich da diese Sabba irgendwie durch seine Uniform und greift sein Bein an, weswegen Egon dann quasi außen vor ist für den Rest der Geschichte.
Ja.
Aber die Ghostbusters können hier den bösen Geist einfangen. Ist eigentlich gar nicht so wichtig für den Rest der Handlung, oder? Was sich hier so zuträgt.
Ja, im Prinzip halt der Part, warum Spengler rausfällt jetzt für den Rest der Story, oder zumindest jetzt vorübergehend, und er nur halt im Hintergrund agieren kann und eben nicht auf Tour gehen kann mit dem Rest. Weil sein Bein verletzt ist.
Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall trotzdem kein großes Problem. Ghostbusters kommen raus, haben den Geist eingefangen und dann kommt da erstmal ein netter Mann und sagt, hier bezahlen wir nicht. Und dann auftritt hier Earl and Winter. Und Earl and Winter ist designtechnisch, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, der ist mir entfallen, der Name. Aber der hat im Reboot mitgespielt, dieser Schauspieler.
Chris Hemsworth.
Und zwar ist das der... Nee, aber es sieht so ein bisschen so aus, tatsächlich. Er sieht eher aus wie Chris Hemsworth, aber er ist tatsächlich nachempfunden demjenigen, der Aaron aufsucht in der Uni und mit dem Buch auftaucht.
Ach, okay. Ja. Das.
Der soll's sein, hab ich gelesen. Ich muss ehrlich sagen, dafür sieht mir dieser Earl and Winter hier ist viel zu stattlich und kräftig und
ja,
dynamisch
und
aus.
Jugendlich, ja.
Ja, also das ist irgendwie einer, mit dem, den willst du nicht irgendwie nachts irgendwie auf der Gast treffen.
Ja.
Der ist schon ziemlich bullig irgendwie und groß.
Ich fand,
auf jeden Fall sagt er hier kein Problem.
Ja, bitte?
An Hemsworth erinnert?
Ja.
Okay. Mich hat er die ganze Zeit an Matthias Brink erinnert. Das ist ein, der hat mal bei uns in den Hörspielen die Rolle des Peter Venkman gesprochen. Der sieht genauso aus.
Okay, das kann ich schlecht beurteilen.
Ja, das ist so. Er hat auch das Lächeln so, keine Ahnung. Das ist irgendwie 1:1. Aber der ist allerdings auch nicht so stattlich. Also ich weiß nicht, der Winter, der macht schon seinen Workout, glaube ich, regelmäßig.
Das ist ein Pumper.
Das ist ein Pumper auf jeden Fall, ja. Aber ein gebildeter Pumper, finde ich.
Gebildeter Pumper, ja, auf jeden Fall. Der auch ein bisschen Geld hat.
Das stimmt. Und dann übernimmt er ja quasi die Rechnung und macht dann auch einen Termin klar mit den Ghostbusters. Ja, was, Danny, kannst du dich noch erinnern, beim ersten Lesen kam der nämlich auch sofort ein bisschen suspekt vor.
Ja, natürlich.
Der lächelt mir zu viel.
Ja, ist auch, also, das ist halt auch so ein Part in der Story, der nicht, also, der ist schon nicht so subtil, ne? Also.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt schon 6, 7, 8 Jahre her, dass das rauskam, aber ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich direkt geahnt habe, dass der die Ghostbusters kaufen will. Weil, ich weiß nicht, kam mir irgendwie so vor.
Ja, das Kaufen ist halt das eine, aber dass da auch noch mehr dahinter steckt und auch bei ihm mehr mit drin steckt.
Ja.
Also, weiß ich nicht, das sind alles so Sachen, finde ich, das hat mich alles beim Lesen nicht so überrascht. Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, gut, damit kann die Story nicht punkten, aber dafür der Rest.
Das stimmt. Ja, kleine Szene zwischen Janine und Jenny. Sowas feiere ich immer. So kleine private Szenen, wo man einfach nur den Figuren nahe ist und wo dann nicht irgendwie Action ist und so. Und Janine ist total überfordert mit allen möglichen Kram und ja, finde ich sehr schön. Ist eine süße kleine Szene.
Sie sind ja auch inzwischen nicht mehr in der Feuerwache, weil wir erinnern uns, in Get Real wurde die ja von Proteus so ziemlich zerlegt und die wird ja gerade wieder hergerichtet und dementsprechend, das ist ja irgendwie, ist das so eine alte Lagerhalle oder so, wo sie jetzt quasi das Büro aufgeschlagen haben?
Es ist eine alte Lagerhalle im Hafen oder so. Ich glaube, da haben sie auch das Boot aufbewahrt. Gesagt. Und das ist jetzt hier so eine notdürftige, vorübergehendes Hauptquartier.
Ja.
Ja.
Ja, also jedenfalls, ne, die Jenny, die bietet ja jetzt hier auch so ein bisschen Hilfe an, ne?
Janine ist ja glücklich drüber.
Genau. Genau, weil sie haben halt haufenweise Papierkram, also Janine kann das alles gar nicht allein bewerkstelligen. Ne? Der Schreibtisch ist ja wirklich voll mit riesigen Stapeln an Papierbergen und so und sie ist schier am Verzweifeln und dann umarmt sie die Jenny, als sie Hilfe von ihr bekommt und so. Es ist wirklich eine richtig schöne Szene. Das macht das ja auch alles greifbarer so für einen, ne? Wenn man ständig diese,
ja,
du hast ja später jetzt in den Heften doch so diese, also die Phänomene, die sie hier jagen, die sind ja teilweise echt wirklich evil, ne? Also die sind schon ein bisschen krasser und gruseliger als die Sachen, denen sie bisher so begegnet sind.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend.
Aber genau. Ja. So kleine Szenen, das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, wenn du halt irgendwie nur so 2 bis 4 Heftchen hast oder geschweige denn ein Heftchen, dann hast du keine Zeit für solche Szenen und das bringt mir einfach den Figuren näher. Ja? Da geht's um nichts, außer dass Janine überarbeitet ist und den ganzen Papierkram hat und kriegt dann eine Hilfe und ist froh drüber. Finde ich hervorragend schön geschrieben und passt einfach da rein und lässt das Ganze nicht so getrieben wirken. Ja, so ist das. Wie geht's denn weiter so? Danny, du bist echt viel besser in dem ganzen Kram. Du hast das gelesen im Gegensatz zu mir. Das ist eine geile Voraussetzung, um drüber zu reden.
Ja, es kommt, also wir haben dann noch eine kleine Szene. Ray, Peter und Winston sitzen noch bei einem Bierchen zusammen und sprechen halt über diesen Winter.
Ja.
Und Winston sagt halt so, ja, mein Mensch, den ich beauftragt habe, der hat jetzt irgendwie Recherchen betrieben über den Kerl und hat da herausgefunden, dass er in Island geboren wurde und dann irgendwann nach Norwegen gezogen ist als Teenager und dass er da so eine Technikfirma hochgezogen hat und sowas und halt ein Vermögen gemacht hat und dass der Bücher und Kunst sammelt, aber dass nichts an dem irgendwie seltsam ist oder so. Also der scheint komplett sauber zu sein. So.
Solche Typen sind immer verdächtig. Ernsthaft?
Ja.
Ernsthaft.
Und Peter bemerkt ja auch, ja, das mag sein, aber er hat uns ja einen Blankoscheck überreicht. Also da muss ja irgendwas nicht stimmen mit dem.
Ja. Hier auch übrigens ganz schön, ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen mit der Szene in Ghostbusters 2, als die in dem Buchladen sind. Also ich finde das schön, dass du hier die einfach mal hier in so einem Pub sitzen hast oder in so einer Bar und die nicht in der Feuerwache sind oder in dieser Lagerhalle oder an irgendeiner Location, wo man sie halt kennt, sondern sie sind hier einfach in ihrer Privatzeit als Freunde zusammen, ja. und besprechen irgendwie die Situation. Das finde ich ganz toll und das gefällt mir.
Ja. Das finde ich auch sehr cool. Also das sind halt immer so Szenen, die das wieder so ein bisschen erden und die auch wieder bewusst machen, ja, das sind halt Menschen, so, ne? Das sind keine Superhelden oder so, ne?
Ja, und Freunde halt auch, die auch so, ja, zusammensitzen und dann noch privat dann noch Bierchen zischen.
Ja, genau.
Ja.
Die nächste Szene finde ich auch sehr schön. Kylie besucht Egon Spengler zu Hause und bringt ihm ein paar Bücher vorbei, die er haben wollte, weil er möchte sich ja, also er möchte ja seinen Geist noch ein bisschen ablenken. Also nicht den er in diesem Ecto-Tank drin hat, sondern seinen Geist, also im Kopf.
Der Geist im Ecto-Tank oder Tank, sehr schön, du US-Amerikaner, Danny, du.
Sorry.
Das ist übrigens Schlabbergeist, der bei Egon als Kennerfigur beilag.
Ja, fand ich auch sehr witzig. Da gibt's auch später noch eine schöne Szene mit dem.
Das stimmt. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Egal, kommen wir später zu. Ja.
Ja, jedenfalls, also, ne, die unterhalten sich ja kurz, aber Egon ist halt so ein bisschen unwirsch und möchte sie auch schnell wieder loswerden, weil er halt weiter Recherchen betreiben möchte und möchte ein paar neue Theorien ausarbeiten, keine Ahnung. Er schickt sie halt sehr, sehr schnell wieder weg und so und sie ist dann ein bisschen empört, dass er einfach nicht mit ihr näher drüber reden möchte und so.
Das stimmt, und sie will marokkanisch essen. Dann.
Ja. Also er möchte marokkanisch essen, er hat sich was bestellt und sie, ja, sagt dann, ja toll, jetzt habe ich auch Hunger auf marokkanisches Essen. Ja, sehr schön. Ist eine schöne Szene, weil das auch wieder zeigt, Dr. Spengler ist sozial nicht so kompetent.
Ich finde, das ist leider so ein ganz kleiner Kritikpunkt, den ich immer mit dem IDW oder mit dem Schöning Spengler hatte, weil er wirkt immer so ein bisschen, er ist immer ein bisschen pisst gezeichnet.
Ja.
Also das soll natürlich neutral wirken aber er wirkt immer so ein bisschen pisst.
Ja, das stimmt schon. Also er wirkt immer sehr, sehr, sehr ernst und als wäre er auch irgendwie ein bisschen sauer und so. Also es ist, ja. Also. Ja.
Aber seine Bude finde ich cool, muss ich sagen. Also das nimmt für mich auch so ein bisschen, hier ist er natürlich nicht auf irgendeinem Landhaus in Somerville, aber es nimmt tatsächlich für mich so ein bisschen diesen Spirit vorweg, weil da ist ja irgendwie so eine kleine Wohnung, da ist auch alles durcheinander und es ist halt auf andere Dinge halt fokussiert eingerichtet, als jetzt irgendwie, dass es schön aussieht.
Mhm.
Und da fliegt halt überall so wissenschaftliches Gerümpel rum und es ist sehr, sehr kalt, weil es halt, ja, weil halt sein Fokus irgendwie da nicht auf Ästhetik liegt.
Ja. Ich find's halt auch wirklich schön, die Tische, die er da stehen hat. Das sind ja auch wirklich nur so ganz alte Holztische. Der eine sieht ja fast aus wie so ein Schülerpult irgendwie.
Ja.
Und da hat er dann seine Gerätschaften draufstehen. Auf dem einen Tisch steht auch noch rechts so eine alte Steintafel und darunter liegt ein Buch. Finde ich auch schön.
Mm.
So. Und dazwischen dann irgendwo so eine Box mit Snacks irgendwie und sowas. Also das ist halt genau das, wie du dir vorstellst, wie so ein Egon Spengler halt wohnt,
finde ich. Ja, ja. Ja. Der braucht halt seine Cheese jetzt, aber die sind ja, glaube ich, aus dem ersten da auch, die hat er da auch irgendwie gehabt. Das sind wieder diese. Aber Egan muss immer snacken.
Das ist, immer. Das gehört dazu, ja.
Ja, das ist so. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und dann haben wir schon die nächste Szene, wo es dann quasi in die Verhandlungsrunde geht.
Genau, an der nehmen natürlich Ray, Peter und Winston teil. Walter Peck, weil er ja nun mal, wie gesagt, für die Ghostbusters inzwischen zuständig ist, weil er ja nun mal der Leiter von Peacock ist, der Paranormal Contracts Oversight Commission. Ja, an ihn muss alles berichtet werden und so weiter, ja, und er muss
spricht für die Belange der Stadt.
Genau. So ist es. Und ja, und in diesem Gespräch eröffnet Erland Winter eben, dass er die Ghostbusters kaufen möchte.
Und alle schockiert. Und damit ist das erste Heftchen am Ende.
Richtig.
Ja. So ein dramatischer Cliffhanger. Und wir genau. Alle, ja, das wissen wir doch.
Aber dann starten wir in Heft 2 und da geht's auch direkt weiter mit dem Dialog, finde ich auch sehr, sehr schön. Das schließt direkt an, da kommt jetzt nicht irgendwie ein Sprung oder sowas oder man wird nochmal zurückgeworfen, sondern es geht direkt weiter. Und Winston und Ray sagen ja, nein, wir sind nicht zu verkaufen, bla bla bla. Und Peter sagt, ja, aber für wie viel sind wir denn nicht zu verkaufen?
Das ist eine geile Frage. Peter!
Ich finde, Peter hat so gute Lines in der Story. Das ist sehr cool.
Aber Peck auch weiterführend hier in dem Gespräch. Also der stellt sich wirklich geschickt an. Hier haben Peck wir wieder diesen. Ja, also hier haben wir wieder das aus. Ich will jetzt nicht sagen, Max Landis hatte recht. Aber du siehst hier in der Szene halt wirklich, dass Winston, Peter und Ray halt keine Ahnung haben, wie die hier mit dem Geschäftsmann zu reden haben.
Ja. Ja?
Winston und Ray gehen sofort auf Konfrontationskurs. Nee, auf keinen Fall. Die machen dicht und Peter
für wie viel?
Hören wir mal. Und denken nur zu später drüber nach. Und dann ist ja Peck so ein bisschen geschickter und ist in der Lage, da so einen Deal zu machen und sagt, okay, ich muss ja auf die Stadt achten, also wir können die jetzt nicht verkaufen, aber wir können ja irgendwie dann einen Vertrag aushandeln. Das, was sagt er hier? Dass sie quasi ausleihen kann.
Ja, genau, also er sagt ja halt, dass sie ja in New York halt ein viel zu hohes Aufkommen an paranormalen Phänomenen haben, sodass sie halt einfach die Ghostbusters die Firma nicht verkaufen können, so an Winter. Und er sagt ja dann auch so, naja, was so im Interesse der Stadt wäre, kann ich halt vorschlagen, das wäre halt, ne, dass wir eben quasi, dass ein Teil des Teams sozusagen ausgeliehen werden kann und dementsprechend so im Auftrag der Stadt dann trotzdem eben für diesen Winter als Klient trotzdem die Aufgaben erledigt, weil ne, das ist ja auch was, sie fragen ja auch überhaupt nicht, warum er das machen möchte, sondern das ist ja dann was Peck erst zur Sprache bringt und sagt, ja, ich möchte gerne auch erstmal verstehen, also warum möchten sie denn die Firma Ghostbusters kaufen, so, was steckt denn dahinter? Und dann eröffnet Winter ja, dass er ja im Prinzip Immobilien von Spuk reinigen lassen möchte, so, ne?
Ja. Spoiler. Das ist nur die halbe Wahrheit.
Das ist die halbe Wahrheit, aber das ist das, was wir hier serviert bekommen.
Wenn es hochkommt, ja. Und dann auch noch eine schöne Szene zwischen Peter und Peck am Ende. Wo Peter dann sagt, ja, wir hätten mit dem allein fertig werden können und Peck dann sagt, ja, aber ja, das ist so schon besser. Das bringt ja nichts, wenn man sich so einen mächtigen Menschen da zum Feind macht und so haben wir jetzt einen Deal, mit dem alle zufrieden sein können und ich schon besser.
Ja, ich find's auch schön, er sagt ja auch abschließend so, dass er sichergestellt hat, dass keiner der Beteiligten einen Profit erzielt daran, so, ne? Also alle haben irgendwie, also alle sind quasi einigermaßen zufriedengestellt, jeder hat so ein bisschen was davon, aber keiner der Seiten hat da jetzt irgendwie einen größeren Vorteil als die andere Seite. Ich finde, Walter Peck ist in den Comics, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist so eine starke Figur und ich finde auch, dass man merkt, dass Burnham sich auch wirklich Gedanken gemacht hat, wie dieser Charakter sich eigentlich nach den Ereignissen des ersten Films so entwickelt haben könnte. Und ich finde das total nachvollziehbar. Also der glaubt inzwischen auch an diese paranormalen Sachen natürlich, glaubt auch nicht, dass die Ghostbusters Betrüger sind. Der findet sie trotzdem unseriös. Und gewisse Teile der Firma mag er auch nicht besonders, ja. aber trotzdem führt er sein Geschäft professionell. Er macht seinen Job wirklich super gut und gewissenhaft.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen, ist eine der stärksten Szenen, die er hier hatte. Definitiv, und dann Peter sagt ja dann, I really hate that man. Also das ist aber auch so ein bisschen so, boah, ich hasse es, dass der recht hatte.
Gerade. Ja, genau. Ja, das genau. Dann haben wir noch mal so eine kleine Zwischenszene mit Ray und Jenny.
Hm, oh.
Sehr süß, die bei einem Kaffee zusammen sitzen.
So schön, du.
Ach, das die ist beiden, wirklich. Ey.
Ja.
Und dass wir die beiden zusammen sehen, hat ja auch noch mal später eine Bewandtnis.
Ja. Hm. Das stimmt.
Möchte aber noch nicht drüber reden. Die Wunden sind noch zu frisch.
Der Turm, oh mein Gott.
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum.
Ey, es ist so viel Foreshadowing, was wir hier betreiben, ja.
Hm. Oh. Was mir gerade auffällt, in der Szene, die sitzen ja in so einem, was wird denn das sein, in so einem Café oder so.
Ja.
History Pastry, okay. Da sehe ich gerade so einen Typ, der steht mir mit dem Rücken zu und der hat Hörner und das ist der Dämon aus der Hühnerhasser-Folge.
Ja, stimmt. Morgannon hieß er, ne?
Ja, genau. Ja. Richtig.
Stimmt,
richtig,
das ist der. Das ist auch sehr schön.
Hey, ja? Können wir gerade mal drüber reden, wie stilvoll Jenny überhaupt ist? Die sieht ja wirklich stilvoll gekleidet aus.
Also ja.
Jenny, die ist ja auch based auf Donna Dixon, das ist Dan Aykroyds Ehefrau.
Inzwischen Ex, oder?
Nee, sie bleiben verheiratet und sie bleiben Freunde und sie bleiben Geschäftspartner, sie sind nur nicht mehr zusammen.
Ah, okay. Ja gut, aber das ist ja, dann gehen sie ja da sehr, sehr erwachsen mit der Situation um.
Sie, ja, cool. Gut, Aykroyd ist gerade 70 geworden, alle Grüße nochmal gehen raus. Der wird sich gesagt haben, so jetzt auf meine alten Jahre nochmal, weißt du?
Jetzt suche ich mir nochmal eine jüngere.
Jetzt starte ich nochmal.
Willkommen, McKenna Grace. Nein, ah!
So, wie Geiermeier am Ende von der alten kleine Vampir-Serie mit seinen 80 Jahren. Ich suche mir jetzt eine schöne Frau und dann setze ich mich zur Ruhe. Und
wir hatten schon mal privat, glaube ich, drüber geredet, wie cringy die Serien auch sind. Aber auch irgendwie
ja,
toll.
Ja, ja.
Die Bücher sind besser. Lest die Bücher.
Das stimmt. Aber auf jeden Fall schöne Szene zwischen Ray und Jenny. Und dann geht's ab, schon in den Flieger.
Dann geht's ab. Und da lernen wir auch Kaya May, ich hoffe, ich spreche sie korrekt aus, kennen, die Assistentin von Mr. Winter ist. Und die ist schon sehr kühl und reserviert.
Aber sowas von, ne? Also bei der hätte ich mir, das ist auch so eine Figur, die ich irgendwie so interessant fand, weil ich dachte, da steckt da irgendwie noch mehr dahinter. Am Ende war es mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also die ist ja irgendwie nur die kühle Assistentin und ja, ich will es auch nicht vorwegnehmen, das haben wir dann im zweiten Band auch für uns.
Ja, das kommt ja noch alles, aber ja, also sie wird in der Szene halt schon echt als ein bisschen arrogant etabliert auch, ne? Also sie behandelt halt auch alle von oben herab so, ne? Also sie sieht sich schon klar über den Ghostbusters, vor allen Dingen auch über Janine, die ja die Ghostbusters zum Flughafen gefahren hat und dementsprechend da ja auch so ein bisschen Druck macht und sagt, ja, ne, das sind jetzt drei Leute aus meinem Team, die fehlen und was geht denn überhaupt genau vor und so weiter, ne? Ich möchte ja auch genau hier wissen, was Sache ist und so. Und ja, sie lässt sie ja so ein bisschen auslaufen, ne? Auflaufen, meine ich. Oh Gott.
Ich fand diesen Dialog so sehr schön, wo die dann meint, ja, hier, ich spreche flüssig 30 Sprachen und Dialekte. Und dann Janine sagt, oh, geil, so wie der Roboter aus dem Space Wars Film. C-3PO, ne? Ja, du Roboter, du. Sehr schön.
Ja, und ne, sie fragt ja dann auch noch so, ne, ja, wie lang werden denn meine Leute benötigt hier? Das würde ich halt gerne mal wissen, so, ne, dass ich mich drauf einstellen kann. Und sie reagiert ja nicht mal darauf. Einfach, sie lässt sich stehen und geht weg, einfach. Also. Und ich finde Wilson Spruch so schön, so, ne. bring sie bitte nicht um, sie muss noch für uns übersetzen, weil keiner von uns Italienisch spricht.
Ja. Schön, schön. Eine schöne Szene. Ja, und dann wird sie auch kein Deut sympathischer auf dem Flug. Dann im Privatjet unterwegs da. Ja, was passiert denn da, Danny?
Ja, also sie offenbart ja, wo es halt hingeht, nämlich auf die Insel, spricht man das Poveglia aus? Oder
Poveglia. Poveglia.
Ich sag jetzt die ganze Zeit Poveglia, wahrscheinlich ist es falsch. Aber
die italienische verlassene Gefängnisinsel.
Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich. Ray ist natürlich total begeistert, weil der kennt natürlich die ganzen Mythen, die sich darum ranken. Und das ist übrigens was auch tatsächlich der Wahrheit entspricht oder auf, sag ich mal, wahren Mythen beruht. Weil das eine ganz düstere Geschichte hat, auch so um also Massenhinrichtungen und so weiter. Und das Betreten der Insel ist wohl auch verboten. Es gibt aber immer mal wieder so private Boote, die da halt anlegen und Leute, die sich das dann angucken, Aufnahmen machen und so. Und es gibt auch ganz viele Aufnahmen auch so im Netz, die so kursieren von irgendwelchen Schreien und Stimmen und seltsamen Geräuschen und so weiter. Also das ist ein Paradies für alle Ghost Hunter.
Ja, das ist es in der Tat.
Poveglia.
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 Sprich mal das so aus, ja, Poveglia.
Ein Italiener hat so ausgesprochen.
Okay, also man muss das auch so aussprechen, als wäre man betrunken, ja.
Das klang so, das hat mich direkt an Vigo in der Bar erinnert.
Fall mir schallend. I'm a scourge of Capadia. Sorrow all day. Come on, you. Bring me a beer.
So I can live again.
So I can drink again.
Ja.
Und es ist auch kein Fluss von Schleim, sondern es ist ein Fluss von Bier. Einfach.
Ja.
Poveglia. Ja.
Ich finde solche Mythen total geil. Also sowas wird mich auch wirklich mal privat reizen. Ich wollte immer mal in so verfluchten, angeblich semi-verfluchten Ecken rum und dann mal irgendwie so eine Nacht verbringen.
Ja.
Fänd ich spannend. Ja. Aber zurück zur Geschichte.
Ja, genau. Dann kommt noch mal eine Szene, wo wir Egon sehen, der in die Public Library geht und da anscheinend ein bestimmtes Buch einer Reihe sucht. Und dann ruft er bei Kylie im Race or Cold Books Store an. Und er sucht das Buch The Johansson Argument.
Was auch immer. Er sucht ein bestimmtes Buch, das findet er nicht in der Bücherei. Im Buchladen von Ray gibt's das auch nicht mehr. Also man merkt schon, okay, Egan ist irgendeiner Sache auf der Spur, aber es ist noch nicht ganz klar, um was es hier geht. Kylie merkt auch, okay, da ist irgendwas, aber Egan ist verschlossen. Wir finden später raus, warum.
Richtig.
Und dann sind wir wieder in Italien.
In Venedig, um genau zu sein. Und,
ja.
Ray und Peter wirklich an einem wunderschönen Tag, ne, auf einer Brücke, ne, das Wasser da drunter und es sieht alles total schön aus, auch die Farben auf den beiden Seiten, das finde ich so schön, dieses Blau, Türkis und so, ich mag das Farbschema hier total.
Ich glaube, das Wasser in Venedig sieht nicht so aus.
Wahrscheinlich nicht, aber ich finde es im Comic sehr schön.
Ja, das stimmt, das ist so die ideale Version, die ja. Romantische, verklärte.
Richtig. Ja, genau, und Ray hat natürlich, der kann ja auch einfach nicht abschalten, der Mann, der hat dann das Gigameter dabei und misst da auch so ein bisschen rum, hat auch Ausschläge und so. Und Peter möchte sich aber auch so ein bisschen, also möchte die Freizeit, die sie da gerade haben, auch noch ein bisschen genießen und möchte auch noch ein bisschen was sehen und schlägt da vor, dass sie auch ein bisschen entspannen können, Spaß haben können. Ray ist nicht so dafür und Peter zieht dann allein los, geht dann in so einen Maskenladen rein und begegnet einem Geist.
Ja, Devi Andare.
Devi Andare.
Andare. Andare.
Das ist der Geist von Speedy Gonzales. Ja. Nein, es ist ein weiblicher Geist, der ihn dann irgendwie aus dem Fenster befördert. Der arme Bill Murray fliegt dauernd aus irgendwelchen Fenstern in Ghostbusters-Geschichten. Ne? Ja. Aber hier landet er wenigstens einigermaßen seicht im Wasser. Und es ist das idealisierte Wasser, nicht das nach Pipi und Kot riechende. Echte wenig. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört, dass das Wasser in Venedig, also die ganze Stadt, wirklich stinken würde.
Das soll sehr, sehr unrein sein. Das soll jetzt aber nach der Pandemie soll das besser geworden sein. Also gerade so als Ausgangssperren waren und so weiter, da ist das Wasser wohl viel klarer geworden. Da gab es auch Bilder von und so, das sah eine Zeit lang mal besser aus. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ja.
Ich glaube, es sind sogar Delfine oder so gesichtet worden.
Ja, stimmt, genau.
Das ist ganz schräg. Ja.
Genau, ja. Und Peter wird dann halt aus dem Wasser gezogen von einem Gondolieren. Heißen die so? Ja, ne?
Ja.
Ja.
Natürlich.
Okay. Und Peter fragt ihn halt, was bedeutet denn Devi an Andare? Und das heißt wohl, du musst gehen.
Ja.
Raus hier. Sau du.
Verschwinde.
Hat aber nicht wirklich eine großartige Bedeutung für den Fortbestand der Geschichte.
Geht so, ja. Jedenfalls, ne, Peter erstattet dann im Hotelzimmer Bericht und wie heißt sie nochmal, die Assistentin? Das hab ich
Kaya.
Die Kaya. Die hat aber nicht, was guckst du?
Kaya, okay. Jaina. Okay. Ich weiß nicht, wie sie mit Namen heißt, wir nennen sie Kaya.
Ganz schlechter Witz. Jedenfalls, ne, die holt die dann ab und dann geht's auch los im Hubschrauber, im Herzblatt-Hubschrauber nach Poveglia.
Nach Poveglia.
Poveglia.
Wo eine lange Lichtsäule in den Himmel steigt. Eine
riesige Lichtsäule, ja.
Typisch Ghostbusters.
Typisch. Und dann geht's auch weiter mit Heft 3.
Ja.
Und da ist die erste Seite direkt schon mal interessant für den weiteren Verlauf der Story.
Mann, wie sinister das hier alles ist.
Mr. Sinister, ja.
Mr. Sinister, Mr. Erland Winter, ja, am Telefon. Und es ist wir haben eine Seite in Deutschland. Eine Ghostbusters-Geschichte findet zumindest minimal auch in Deutschland statt.
Minimal, ja.
Ja, nämlich in Berlin, Germany.
Berlin.
Berlin, Monster Local City. Time.
Der Erland hat sich gesagt, Berlin, ich fahre nach Berlin.
Ja, das wird er sich genauso gedacht haben, bin ich mir auch sehr sicher, ja.
Ich hätte ja gern noch ein bisschen was Deutsches gesehen, irgendwie, keine Ahnung. Der ist hier in, ich bin sicher, dass das Gebäude gibt es. Danny, weißt du da irgendwie was zu? Das Gebäude, wo er da drin sitzt?
Nein.
Steht GI obendrauf oder GI? I don't know. Ich bin sicher, dass es Gebäude gibt. Ich hätte gerne sowas richtig Typisches gesehen, das irgendwie, ich weiß nicht.
Der Fernsehturm.
Ja, sieht man den nicht sogar im Hintergrund? Hier irgendwo?
Ich glaube nicht.
Nee, das ist nicht der Fernsehturm.
Ich glaube nicht.
Nee, das ist ja auch ein Cut, ein Rüberschnitt zu ihr und sie ist dann wieder in Italien, okay. Ja.
Ja, also wir erfahren jedenfalls, dass dieses Geschäft, das Pack jetzt mit Winter arrangiert hat, ne, also wie die Situation jetzt ist, dass Winter die jetzt nicht so hundertprozentig zufriedenstellend findet und er sagt, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, die Situation, aber ich habe ja, und vor allen Dingen, er sagt dann ja auch, ich habe ja versucht, ihr Equipment zu kaufen. Okay.
Mhm.
Also, Winter wollte anscheinend da selber irgendwas bewerkstelligen.
Ja, also klar. Was ich interessant finde, ist, hier in dem Gespräch macht es ein bisschen den Eindruck, als würde er sich vor ihr rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob es dir auswirkt.
Ja, so ein bisschen, ne?
Und das ist ein bisschen irritierend, weil sie ist ja quasi, sie steht ja unter ihm.
Aber ich glaube, das soll auch ein bisschen zeigen, dass er auch, also das soll, glaube ich, auch zeigen, dass er gerade nicht so cool ist mit der Situation. Und also es ist auch ein bisschen ungelenk, weil man hier in den Dialog wieder so eine Erklärung reinpackt. Ne? Das ist mit Show, Don't Tell im Comic ja auch mal ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also es wirkt halt, also er wirkt nicht so selbstsicher wie zu Beginn der Story.
Ja, das stimmt. Und naja, sie auch da mit ihrem Then I am pleased and don't worry, Mr. Winter. Also es ist irgendwie, ja, da sind die Verhältnisse nicht ganz so klar, finde ich, hier. Also eigentlich schon, aber es ist ein bisschen seltsam geschrieben. Aber gehen wir zurück nach Pavelja.
Ja, Pavelja, genau. Die Geisterjäger sind jetzt auf der Insel angekommen und schon in Action und untersuchen die Umgebung. Und das Erste, was mir direkt hier auffällt, ist, dass die Ektobrillen, die sie hier tragen, nicht die klassischen sind, sondern die sind denen nachempfunden, die man in der Nintendo DS-Version von Ghostbusters The Video Game bauen kann oder erforschen kann, wie auch immer. Und die haben noch so eine Nachtsichtfunktion zusätzlich in dem Spiel gehabt und das ist wohl auch hier der Fall. Deswegen haben sie diese Brillen auf.
Sehr schön. Also das finde ich auf allen Ebenen toll. Erstmal finde ich toll, dass die das übernommen haben. Also ich habe die DS-Version nur mal kurz angespielt.
Doch, die macht Spaß.
Ja, hat mir schon oft, wenn du mit dem Ecto 1 nicht zum Ziel kommst, bringt dir das nichts.
Das muss man üben.
Ja,
da macht Spaß.
Nee, ich habe kein DS, kann ich üben. Aber egal, aber ich finde das schön, dass du dann irgendwie diese, also dass man sich hier im Comic entschieden hat, die zu nehmen, weil die eine Nachtsichtfunktion haben, weil es ja eben auch nachts spielt. Sehr, sehr cool. Und ich finde das toll, dass du mir jetzt gerade diese Anekdote reinbringst, weil jetzt, weiß ich, jetzt habe ich wieder ein bisschen Trivia dazu gewonnen. Sehr schön.
Gerne, dafür bin ich ja da.
Ja, sehr schön. Was ich auch cool finde, ist der Walfisch hier, nämlich der große, also der Geist, der Antagonist, der ja so ein bisschen so ein Pestarzt darstellen soll oder sich da irgendwie optisch dran orientiert, weil diese Figuren fand ich immer unheimlich schon. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum man sich früher so angezogen hat, wenn man Pestarzt war. Weil als kranker Mensch, als von der Pest befallener Mensch, wäre das, glaube ich, irgendwie ein Anblick, den ich nicht geil fände.
Ja, also diese Maske, ne, diese mit diesem spitzen Schnabel da dran, ist so creepy.
Warum?
Ja.
Warum hat man das damals gemacht?
Irgendwer wird uns das bestimmt erklären können. Schreibt es doch gerne in die Kommentare.
Man kann das sicher auch nur das 15 schnell eins googeln, aber wenn ihr wisst, warum Pestärzte aussahen wie große Vögel, dann lasst uns das wissen.
So ist es.
Wir sind doof und wissen das nicht.
Also es ist auch mega creepy, das erste Auftreten von diesem Geist. Der ist ja recht groß. Und
ja.
Dann sieht man ja, irgendwie, wie der so anscheinend, also der macht ja seltsame Geräusche und reißt dann so diesen Schnabel auf, der ist ja eigentlich so zugenäht, und dann reißen die Nähte so auf und ist schon echt unangenehm, das Vieh.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich find's aber auch schön, wie er erstmal so einfach nur so still über den quasi schwebt und bevor er dann aufdreht. Aber na gut, das beeindruckt natürlich unsere Ghostbusters nicht. Die öffnen dann das Feuer.
Mhm. Aber und er verschwindet.
Er verschwindet. Er verschwindet. Schwinde wie der Furz im Winde.
Oh Gott.
Ja.
Dann haben wir wieder einen kleinen Cut.
Ja.
Ins Hauptquartier.
Oh, herrlich. Ich liebe diesen Subplot. Toll. Ja, im Hauptquartier, ja. Also Janine und Jenny sind im Hauptquartier. Kylie kommt auch gerade. Und sie versuchen jetzt irgendwie neue Leute einzustellen, weil es ist halt echt viel Arbeit gerade am Start und die Anführungsstrichen echten Ghostbusters sind in der Weltgeschichte unterwegs. Mhm. Und dann sagt Janine, ja, dann lass mal die Leute rein. Ja. Und dann haben wir hier eine ganze Seite voller Bewerber.
Das ist wirklich fantastisch.
Ja. Das ist schön. Also, die sind halt alle ungeeignet. Wobei, gar nicht mal. Also da ist ja, glaube ich, dieser Kevin
dabei. Der eine
dabei.
Davon, ja, der ist, ne?
Der wird's ja dann sogar, der wird ja sogar eingestellt dann.
Ja.
Ha? Der hier, glaub, dann auch asiatischen Ursprungs ist, würde ich jetzt mal vermuten.
Der Kevin Tanaka oder
der wie Kevin. Das heißt, ne? Der Kevin Tanaka, ja. Und dann haben wir halt hier unter anderem Columbo, Peter Falk, der auch in dem Musikvideo dabei war. Mhm. Im Ghostbusters Musikvideo und Danny DeVito, der war auch im Musikvideo dabei. Also, ich glaube, dass Hier, eine soll, wie heißt sie nochmal? Ach Gott.
Wir haben ja noch.
Mit dem Schwarzenegger.
Ach so, Brigitte Nielsen ist ja dabei und die ist im Prinzip der Rolle nachempfunden, die sie in Beverly Hills Cop 2 gespielt hat. Das war Kyla Fry.
Okay. Geil, dass du das weißt, Danny.
Ja, ist immer gut, wenn man sich das aufgeschrieben hat.
Wenn ich mir so Brigitte Nielsen vorstelle, aber und dann dieser Text, me, hey, I just want to help people. Brigitte Nielsen ist einfach so ein riesiges Geschöpf. Ist. Oder wie Eddie Murphy gesagt hat, die kann aus der Regenrinne saufen.
Das ist auch so geil.
Das ist so hängen geblieben. Ja, dann haben wir noch zwei vom Brechfest-Club.
Genau, also Molly Ringwald als Claire Standish und Judd Nelson als John Bender.
Ja, ist lustig. Die beiden kamen mir bekannt vor. Ich konnte sie nicht einordnen, obwohl ich Breakfast Club echt mag. Ich mag den Film. Ja, ist cool. Ja, ja, und die drei anderen hatte ich auch keine Ahnung. Also da ist wohl Hank Azizis oder wie heißt der? Nee, Azizis? I don't know.
Der heißt Aziz Ansari.
Ah,
das
ja.
ist ein Schauspieler, Schrägstrich Comedian. Der Kevin Tanaka, der ist übrigens visuell an den Ghostbusters Wiki Administrator angelehnt. Das fand ich auch sehr, sehr
Mr.
witzig.
Mr. Michaels, keine Ahnung.
Genau. Okay. Und dann haben wir hier noch Tracy Morgan in seiner Rolle als Pumpkin Escobar in Jay and Silent Bob Strikes Back.
Das finde ich lustig, weil ich liebe den Film. Ich habe den ganz oft gesehen und ich kann den nicht einordnen.
Okay. Ja, ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen hatte ich das auch nicht mehr parat. So, ich habe das dann auch nur recherchiert. Und dann haben wir noch Bob Newhart. Den habe ich nicht gleich erkannt. Das habe ich dann nachgelesen, aber Bob Newhart.
Ist der von Big Bang? Ist das der Jedi von Big Bang?
Professor Proton.
Professor Proton?
Ja. Genau der.
Sehr schön.
Das ist schon sehr cool.
Ja, sie sind halt alle ungeeignet, außer der Kevin, der dann halt auch den Job bekommt.
Genau.
Ja.
Genau, also, ja.
Ja?
Der sagt ja auch im Prinzip, er sagt ja, also teilweise will er ja den Job machen, weil er schon immer in einer Feuerwache arbeiten wollte. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man gesagt hat, okay, da kann man wenigstens was draus machen. So.
Ja, das stimmt. Vor allem an, es ist ja Tatsache, dass die anderen halt wirklich alle total ungeeignet sind.
Ja, der eine, der Pumpkin Escobar, der sagt ja irgendwie so, ja, ihr rettet ja die Welt, ne? Ja, das wäre doch was für mich, das macht sich gut, wenn ich um die Präsidentschaft kandidieren möchte.
Ach so. Ich bin auch der Columbo da unten, so what's your number, sweetheart?
Ah, ein bisschen unangenehm.
Ja, das ist unangenehm, aber es passt irgendwie, ich keine Ahnung. Das passt, keine Ahnung.
Ja.
Eine Seite weiter. Ich schmeiß das jetzt hier rein, ja. Mir ist egal, was das jetzt irgendwie für Konsequenzen hat, aber Kylie Kaffee trinken macht mich schon ein bisschen an. Ist so.
Ja? Wow.
Ist so, weil, wow. Ja, weil ich mag Kylie und ich mag Kaffee. Da kommt alles für mich zusammen, was ich mag. Ja.
Ja, ist eine schöne Szene. Ich übergehe das jetzt wieder.
Ich finde aber, das ist wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, ich sehe einfach Figuren Kaffee trinken. Das ist so natürlich, das ist so normal. Da fliegt keiner durch die Wolken mit dem Cape. Ich liebe das, das ist schön.
Ja. Jedenfalls, genau, also sie unterhalten sich ja dann über die Bewerber und kommen dann auch zu dem Schluss, dass die alle nicht so wirklich geeignet sind, aber Janine findet halt irgendwie auch den Typen ganz gut, der 65 Wörter genau pro Minute schreiben kann. Das würde ein paar der Probleme lösen, die sie gerade haben.
Ja.
Ja, witzig.
Es geht ja eigentlich vorrangig um Papierkram. Da ist das schon. Ei, das ist aber auch schon schön. Nee, das hätte ich erst beinahe laut gesagt. Also ich mag ja diesen Gothic-Style, ja. Und da ist mir halt eben noch ein Panel weiter aufgefallen, dass ich halt generell den Dress gut heiße. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das hat auch keine, das fügt hier nichts Gebräuchliches hinzu, sage ich jetzt mal. Wichtiges.
Soll ich das rausschneiden oder drin lassen?
Nee, das kannst du drin lassen. Ich gehe damit ordentlich. Das ist ja immer ein wunderschöner Rock. Und das ist schön. Du kannst ruhig drin lassen. Ist in Ordnung. So ein bisschen cringy passt schon. Ich bin ein alter Mann. Was soll das?
Ja, ich war gerade. Ich sag da nichts.
Komm. Wenn du erstmal in mein Alter kommst, du bist ja ein bisschen jünger.
Jetzt hör mal auf. Bist ja ein bisschen älter als ich, glaube ich, ne?
Ja, ist das so? Ist so. Ist das auch alles? Ich meine, she's legal. Was soll denn das? Ja, das ist die Hauptsache so. Und jetzt, was ich mich frage, Danny, was ich mich frage, was geht eigentlich gerade ab auf Pavelia?
Auf Pavelia. Da sind die Ganovenjäger, wollte ich gerade sagen.
Die ja, aber fast jedes Geschäft so
dominiert. Aber das geht so weit. So Zeit, dass ich dem am Ende bereite. Ein für alle Mal.
Es wäre lustig, wenn dieser spukige Vogel das jetzt hier sagen würde, oder?
Ich habe ja früher diese Stelle in dem Hörspiel, die habe ich ja immer wieder zurückgespult, weil ich das irgendwie so lustig fand, wie der das gesagt hat. Die Ganovenjäger, die haben ja fast jedes Geschäft ruiniert. Das habe ich immer wieder zurückgespult. Ich fand das einfach so lustig.
Ja, das Witzige ist ja, die Ghostbusters quatschen ja ein bisschen miteinander und dann kommt dieser Pestarztvogel und greift sich Ray. Und eine Seite weiter hat er den dann so irgendwie. Und ich fände das lustig, wenn der Vogel dann sowas sagt, aber das geht so weit.
Ja, also jedenfalls schießen sie dann und der Pestarztvogel lässt Ray dann fallen und der kracht ja so durch den Boden durch und befindet sich dann ein Stockwerk tiefer.
Wobei der Vogel, bevor er Ray dann fallen lässt, sagt er auch nochmal dieses Devi Andare.
Stimmt.
Devi Andare.
Stimmt.
Also ist das vielleicht irgendwie, was der andere Geister gesagt hat, ist so ein Foreshadowing gewesen.
Foreshadowing. Übrigens haben wir schon erwähnt, dass man diesen Pestgeist, dass man den schon in Get Real gesehen hat, auf der Doppelseite, gab es ja diese Stelle, da hieß es ja immer, wenn Proteus gefangen wird, dann offenbart er einem die Zukunft.
Ja.
Und das tut er ja in dem Moment und zeigt den Ghostbusters die Zukunft. Und da sieht man eben auch diesen Pestgeist.
Mhm, das stimmt. Hast recht. Gut erinnert. Sehr schön. Na gut, okay, Ray stürzt also ein Stockwerk tiefer. Aber ihm geht's gut. Keine Sorge, er stirbt nicht, ihm geht's gut.
Er stirbt nicht.
Ray ist tot. Geschichte zu Ende. Directed by George Lucas. Meme-Kultur. Okay, da ist er jetzt quasi da unten im Keller und hat seinen Gigameter dabei und empfängt Geräusche und dann fischt er da irgendwie was oder ballert auf die Wand und greift sich aus einem Loch ein kleines Zettelchen ein.
Mit einem Symbol drauf.
Was hat das zu bedeuten?
Und hält das Gigameter dran, das geht richtig ab. Also
ja. Ja.
Da stimmt was nicht mit.
Da ist was faul. Und das
mit dem Zettel in der Wand.
Ja.
Na. You're gonna call.
Und wer damit,
Pestarzt!
Wer damit gar nicht einverstanden ist, ist der Pestarzt, der jetzt einen auf freien Körperkult macht.
Der ist jetzt nackigster Körper.
Der ist jetzt quasi komplett nackig. Er ist ein bisschen skelettiert. Er hat auf jeden Fall keine Kutte mehr an. Und es ist einfach nur ein großer, teilweise skelettierter Vogel.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Form er widerlicher aussah.
Ich finde ihn tatsächlich hier ein bisschen widerlicher.
Okay.
Ja. Wobei, es kommt drauf an, also wenn ich mich umgucken würde und hinter mir stände so ein teilweise verrotteter Riesenvogel, fände ich problematisch, aber in dem Moment, wo er dann von den Protonenstrahlen festgehalten wird, ist er irgendwie so ein bisschen albern. Das sieht ja so kakak aus.
Kakak! Also da muss ich immer an Evolution denken.
Im Panel vorher schon, da ist ja so, dass Winston und Peter dazukommen und schießen und er macht dann so ein
Geräusch, das hier anscheinend nur mit einem Fragezeichen. Also was heißt anscheinend, das steht nur mit einem Fragezeichen. Das Geräusch hätte ich gerne gehört, so. Hä?
Das war bestimmt. Kaka!
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 Gucci, 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 Gigi, Gigi.
Das sagt ihr auch vor. Gra!
Gra! Und dann macht er.
Ja, Hiss. Das machen sie gerne, die Geister in den Comics hier.
Hiss.
Diese Hiss-Geräusche.
Was soll das für ein Geräusch sein, bitte? Von einer Schlange oder was?
Keine Ahnung.
Ich verstehe es nicht.
Machen ganz viele Geister. I don't know.
Jedenfalls seppen und trappen sie das Viech.
Die seppen und trappen das Ding dreckig. Ja.
Ja, und Ray erzählt dann oder zeigt dann diesen Zettel, diesen Lappen mit dem Symbol drauf, den zeigt er den Jungs und dann beschließt er aufgrund der psychokinetischen Energie, die das Ding absondert, das Ding in einer der Fallen zu lagern und zu markieren.
Nicht ohne vorher ein Foto davon zu machen. Ja. Dass sie dann,
der hat ein Foto gemacht.
Ja, die machen ein Foto und das schicken sie dann dem Eugen in New York.
So ist es.
Ja.
Ja, genau. Und dann gibt's einen Cut und wir sind dann im Hotelzimmer mit Ray, Peter und Winston, die gerade mit Egon telefonieren. Und der hat die Messung unter die Lupe genommen und so weiter und sagt halt, ja, das deckt sich mit Messungen, die er schon vor Jahren in Schweden gemacht hat.
Mhm.
Und das so ein bisschen so ein Cold Case gerade bei ihm in Gedanken wieder zurückgeholt hat.
Übrigens, in der Geschichte, in der Egon und Roger in Janines Geist sind, kommen ja so Wikinger und so, diese Wikinger-Geister. Ja. Und da stellt sich heraus, dass Egon Schwedisch kann. Der spricht Schwedisch. Das fällt mir gerade ein.
Danke so. Für den Hinweis.
Ja. Das ist mir.
Ich meine das ernst.
Ja, ist mir vorher auch nie klar geworden. Das kommt mir jetzt gerade so, also es macht ja Sinn, wenn er diesen Hintergrund hat, ja, dass er dann sich da auch verständigen konnte. Ja, es ist.
Ich finde, das macht Sinn einfach.
Also. Eigentlich macht das alles keinen Sinn. Das ergibt Sinn, aber sind wir noch nicht so hart mit uns.
Ist doch egal, komm. Sinn machen hat sich inzwischen auch so eingebürgert und ich glaube, es steht sogar im Duden inzwischen drin, dass man das auch sagen kann.
Mhm. Und hier ist schon wieder ein spannender Cliffhanger. Egon hat ja jetzt hier so ein altes Buch vor sich liegen und
ja.
Da ist ja dieses Symbol auch abgebildet, was auf dem Zettel da war, den die Ghostbusters gefunden haben. Auf und ja, da sieht man schon, okay, oh, das ist irgendwas Größeres, das ist nicht ganz ohne. Und hier ist dann dieses Heftchen auch schon wieder zu Ende.
Aber nicht, wenn man den Sammelband hat, dann ist die Story zumindest nicht zu Ende.
Dann ist die Story nicht zu Ende. Und was auch nie zu Ende geht, ist diese Folge des Podcastes. Aber egal.
Ja, eigentlich hätten wir den ganzen Teil vorne weglassen müssen. Aber egal, komm, wir ziehen das jetzt durch.
Wir ballern das knallhart durch. Ich ganz ernsthaft, Danny, ich muss das nicht schneiden. Komm. Okay, nachdem ich eben schon so gegeiert habe, als ich Kylie hab Kaffee trinken sehen, halte ich mich jetzt zurück. Also,
okay.
Wir sind jetzt wieder im Hauptquartier.
Mhm.
Und da ist Janine mit einem Kaffee und dann ist da noch Melanie Ortiz.
Melanie Ortiz.
Das ist so ein widerlicher, ekelhafter Sabber-Boomer-Podcast. Ah,
das ist ja noch nicht mal echt. Ich kann da nichts für.
Ist noch nicht mal, nein, es ist völlig meine Schuld. Weißt du? Und das sind noch nicht mal echte Frauen. Das sind einfach nur gezeichnete Bilder.
Du, ganz im Ernst, ich will hier kein Kinkshaming betreiben. Wenn du auf Cartoons stehst, das ist dein gutes Recht.
Ist gar nicht so. Ich habe einfach nur eine lebendige Fantasie und kann. Mein Kopf ist ein Receiver, weißt du? Gib ein Signal rein und ich entschlüssel das dann. Ja, das ist halt nur gezeichnet, aber gut. Okay.
Ein Receiver.
Danny, um was geht's in der Szene? Danny, um was ich ganz ehrlich, ich bin in Paris gleich wieder dabei, aber ich habe das nicht gelesen. Leute, ich hab den Comic nicht gelesen als Vorbereitung. Das erste Mal, dass ich einen Comic vorbereitungstechnisch nicht gelesen habe. Und das hat einfach die Bewandtnis, dass ich die Geschichte sowieso gerade für Hörspiele bearbeite und dass ich das 1000-mal gelesen habe in den letzten Monaten. Aber ich bin jetzt kurz davor nicht. Das heißt jetzt, dass ich keinen Plan habe, was die jetzt zu reden haben, die Ortiz und die Janine. Aber dafür haben wir den Danny, der weiß das. Ist der Mann an der Front.
Ich muss weg. Nein, Quatsch, war Spaß. Nee, Melanie Ortiz eröffnet hier der sichtlich genervten Janine, die sich ja eigentlich Unterstützung erhofft hat, dass sie einen Fall untersucht und dementsprechend eigentlich sich was ausleihen möchte, obwohl sie weiß, dass sie ja personell massiv unterbesetzt sind zurzeit, aber ne, sie braucht gerade Support und ne, fragt Janine halt und Janine ist auch sehr, sehr sauer. Die geht hier ganz schön steil zwischendurch, bis sie sich dann irgendwann, nachdem sie richtig Dampf abgelassen hat, so ein bisschen beruhigt hat und dann noch fragt, ja, wie schlimm ist denn die Situation und Melanie erzählt dann halt so ein bisschen drüber und bla bla bla. Und Janine eröffnet dann, naja, aber wo du doch gerade in der Stadt bist, ne, haben wir doch ein paar Klasse 5 Geister, die hier noch eingefangen werden müssen und so. Da kannst du doch ein bisschen helfen bei und bla 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 und sagt halt, ja, quid pro quo und so, ne, also wenn du das machst, wenn du den Job erledigst, dann kannst du auch haben, was du willst und die Melanie ist dann so ein bisschen reserviert, so, ja, das ist ja nett von dir, ne? Und Janine, ach Mensch, mach ich doch gerne. Ja, sehr cool.
Ja, ist ja so ein bisschen, da kommt ja dann später auch noch was und das gibt ja dann eigentlich auch den anderen Ghostbusters die Gelegenheit da noch. Also Egon, glaube ich, hat da noch eine Geschichte irgendwie oder geht auch noch mit Ortiz auf die. Ja, kann das sein, dass das dann im nächsten Band kommt? Ich glaube, es ist so.
Ich glaube, das kommt im nächsten Band, ja.
Aber was auch schön ist, ist ja, Ortiz hat ja selbst hier so ein paar Geisterjäger-Sachen am Laufen und will sich ja deswegen hier irgendwie auch ein bisschen was ausleihen. Und das finde ich schön, weil das, ich glaube, ich auch so ein bisschen auf diese, sich ergänzt mit diesen Geschichten, die bei den Heften immer mit hinten drin sind.
Ja.
Mit den Akten, wo Ortiz dann halt immer beschreibt, an welchen Fällen sie gerade gearbeitet hat, mit wem, mit wessen Team und so. Und ja, das passt schon. Also da ist das Brot gerade ziemlich in den USA auch. Ja.
Aber das, ich finde das ganz, ganz cool gemacht, weil man so nicht noch mehr erzählen muss und jetzt noch so einen riesen Nebenplot hier aufmacht, sondern dieser Nebenplot erzählt sich sozusagen durch diese Akten am Schluss. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Kniff.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Naja, aber wir kehren zurück zu den globetrottenden Ghostbusters, die jetzt in Paris sind.
Genau. Und dort auf französische Geister treffen.
Ja. Und diesmal geht es nicht um den Eiffelturm, der eine gigantische Verwahreinheit ist.
Ja.
Wobei das Thema nochmal angesprochen wird später. Aber wir haben jetzt erstmal so hier zwei spukende Geister auf einem öffentlichen Platz.
Mhm. Sehen so ein bisschen militärisch aus, oder?
Der ist am Triumphbogen, oder? Glaube ich. Ist der das hier?
Das weiß ich nicht.
Warte, ich glaube, es ist der
Triumph. Doch. Müsste.
Ja. Ja, die sind ein bisschen militärisch aus und ich bin auch sicher, dass es mit denen irgendeine Bewandtnis hat.
Die ich nicht recherchiert habe, aber
Nein. So kennt man uns, keine Ahnung von nix, aber es ist auch gar nicht wichtig für die Handlung. Die schmeißen hier mit Autos rum und letzten Endes gelingt es aber den Ghostbusters dann doch, diese Geister einzufangen.
Genau, ja. Aber die französische Polizei findet das gar nicht so schön.
Nee.
Und weil das Problem ist halt, die Ghostbusters sind ja, also haben ja nicht die Freigabe, beziehungsweise die Lizenz, dort gerade diesen Dingen nachzugehen, sondern die haben ja eigentlich nur die Lizenz, dass sie im Louvre recherchieren dürfen, sollen, wie auch immer, und dementsprechend werden sie jetzt erstmal einkassiert und ihr Equipment konfisziert.
Ja, sind halt ein Kilometer weit weg von dem Ort, wo sie eigentlich sein sollten.
Genau.
Und ich glaube, der Polizist ist inspiriert von Jean Reno, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube.
Lass mich kurz nochmal gucken.
Da bin ich mir relativ sicher. Es ist halt sein Gesicht.
Ja, könnte sein.
Das ist sein Gesicht. Ein bisschen schlanker, aber das ist klar. Ist ein amerikanischer Comic. Wenn dann Frustrationssoße auftaucht, das muss entweder Jean Reno oder Gérard Depardieu sein.
Ich hatte auch so ein bisschen, weil Peter nennt ihn ja auch später an irgendeiner Stelle Clouseau. Mich hat er tatsächlich auch an Inspektor Clouseau erinnert.
Ja.
So die Nase, der Bart, das weiß ich nicht.
Ja, ein bisschen. Aber das ist definitiv, also die Optik ist schon. Jo, aber wir haben ja einen Sprung. Zurück nach in die Bronze. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, hier Igor nochmal in Action zu zeigen.
Mit Krückstock und Arm-mounted Proton-Pack.
Ja, er ist halt noch nicht ganz so fit. Ja, ich kann das nachvollziehen nach meiner Wanderaktion. Ja, meine Beine tun weh. Ich brauche auch einen Krückstock, ey. Und was haben wir denn hier für Geister?
Ja, da müsstest du, also ich glaube, John Belushi soll da
ist John sein. Belushi dabei, da ist tatsächlich Dan Aykroyd auch wieder dabei.
Stimmt, der Koch, ne?
Ja, und eine Dame, und ich bin mir nicht sicher, ob das Gilda Radner ist, aber ich bin mir relativ sicher, gefährliches Halbwissen meinerseits, dass diese ganze Szenerie und das Outfit von den Belushi und Dan Aykroyd und falls das Gilda Radner dann nur, dass das auf irgendwas Saturday Night Live-mäßiges anspielt. Mhm. Also da fehlt uns natürlich, also fehlt mir der kulturelle Background, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich's mal gelesen habe, ob es jetzt irgendwie ein spezieller Gag ist, ein Alter, aber irgendwie hat das da so diesen Hintergrund. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist irgendwie so ein Diner, Restaurant, und Kylie, Egon und Ortiz sind da und ja. Das ist so ein kleines Zwischenspiel.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Dann geht's wieder zurück nach Paris.
Paris.
Auf die Polizeiwache, wo man die konfiszierten Gerätschaften sieht. Und Kaya ist jetzt hinten in dieser Asservatenkammer oder was das auch immer ist und schlägt den einen Polizisten nieder mit einer Geisterfalle.
Das ist brutale Mädchen, das sehe ich gar nicht.
Ey, ohne Scheiß, der Polizist ist doch tot, oder? Also, kann mir keiner erzählen.
Also, weiß ich nicht, also wenn man mit einer Geisterfalle, also wenn ich von den Dingern ausgehe, die ich so kenne, also jetzt nicht gerade die, na, wie heißen diese Plastikgeisterfallen?
Die Spiritfallen.
Die Spiritfallen, also ich hab da, ja, selbst die sind ja schon brutal, also das ist ja auch, hat ja auch scharfe Ecken und so, aber wenn ich jetzt so an die Falle denke, die ich von Uwe hier habe, oder die, gehen wir mal ein bisschen offizieller, die Mattel-Falle, also das sind alles schon Bomber. Also wenn das irgendwelche, wenn die irgendwelche Indizien bieten dafür, wie schwer so eine echte Geisterfalle ist, dann muss der Typ also zumindest mal irgendwie einen Ehrenplatz neben Michael Schumacher einnehmen. Jetzt. Das ist.
Alter.
Ja.
Kannst doch nicht bringen hier.
Na, das geht schon. Das geht schon.
Ich muss mich komplett von Timo heute distanzieren hier, ne? Also ich habe damit nichts zu tun, Leute.
Ja, das ist richtig. Ich entlaste dich denn, indem ich sage, das kam einfach so aus mir heraus und ist nicht abgesprochen.
So ist es. Ja, jedenfalls, die Kaya möchte ja an das Equipment ran, weil sie möchte ja anscheinend an diesen Zettel mit dem Symbol drauf dran, der in der einen Falle ist, und die ist ja markiert worden. Blöderweise stellt sie fest, dass die Fallen alle markiert sind, und zwar mit seltsamen Kodierungen, die anscheinend nur ein Ray Stantz verstehen kann. Und sie macht dann eine Falle auf gut Glück auf und lässt dann da direkt mal zwei Geister frei, die dann da ein bisschen die Wache rocken und abhauen.
Können wir an der Stelle kurz sagen, ich habe hier das Panel vor mir, wie sie die Falle aufmacht,
ja,
wie extrem lange Fingernägel alle Frauen in diesen Ghostbusters-Comics immer haben.
Ja.
Also die haben ja wirklich alle so Hexenhände. Sie hat hier noch relativ junge Hände, aber ganz oft, dass die so schrumpelig und alt aussehen.
Ich finde also so sehr ich den Stil von Dan Schöning mag, ich finde seine Finger, die ja so zeichnet, die sehen immer ein bisschen eklig aus. Die sind immer so lang und dünn und kantig und faltig. Also, weiß ich nicht.
Ja, das sind so Althexenhände. Also, die sind scary. Und der ist überhaupt mit den langen Fingernägeln. Ja, bei den Männern ist noch schlimmer. Die sehen dann noch ekliger aus.
Ja, der Peter hier in dem Telefongespräch, wer mit dem französischen Präsidenten, das wir dann noch hier zwei Seiten weiter haben, über diesen Stifter die ganze Zeit zwischen seinen Fingern balanciert. Das sieht ein bisschen eklig aus, finde ich, die Hand.
Ja, das sind so typische Schöning-Hände. Das stimmt. Ja. Aber gut, naja, also die Kaya hat die falsche Falle erwischt, die Geister sind ausgebrochen, die zuvor noch am Triumphbogen eingefangen. Also ich nehme an, dass das die sind. Die sehen jetzt mittlerweile ein bisschen dämonischer aus. Aber die haben sich auch während der Geisterjagd vorhin auch so ein bisschen verändert nach hinten raus und sind.
Sind das die gleichen?
Dämonisch. Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass die das sind, weil die Ohren auch, also die haben diese Gremlins-artigen Ohren. Und die sind halt auch während der Geisterjagd sind die halt immer unmenschlicher geworden, oder? Sind immer kreaturiger geworden.
Ja, du hast recht, ja.
Und sind halt hier wie da zwei und die Augen sind halt auch dieselben. Also ich glaube schon, dass es
die sind. Du hast recht, ja. Das sind die gleichen 100 Pro,
ja. Ja. Und die verschwinden dann und nehmen sich auch noch eine Geisterfalle mit als Souvenir und zwar die mit dem Zettel dann drin.
Ja, ja, für unterwegs als Snack.
Ja, kann man mal mitnehmen. Aber dieser Zettel, der attracted die Geister ja dann auch total. Ja, ich weiß nicht, ob es
attracted die Geister.
Es tut mir so leid, diese furchtbaren Anglizismen. Nein, aber ich mache das ganz oft, um einen flüssigen Gesprächsverlauf zu garantieren, weil ich einfach manchmal nicht auf die deutschen Wörter kann.
Es ist vollkommen okay, da muss man sich gerade heutzutage nicht mehr für schämen.
Ich weiß, ich guck mir YouTuber-Videos an, ich weiß, da muss man sich legit nicht für schämen.
Wir sind hip,
ja. Aber Kaya, bist du in Ordnung?
I'm fine. Und da erfahren wir auch, dass der niedergeschlagene Polizist zumindest noch Puls hat. Das ist ja schön, wenn er schon massiven Hirnschaden erlitten hat, dann ist ja gut, dass er wenigstens Puls hat.
Tja, der weiß nicht mehr, wie er heißt. Also, da ist Schicht im Schacht. Ja, und der Frinzen fragt, was ist denn hier los? Und
was? Wer bist du denn?
Kai sagt, ja, hier, ich bin hier gewesen und auf einmal fängt die eine Falle an zu stinken und hat's bumm gemacht und danach ist alles, weiß ich nicht mehr so richtig.
Die Falle fing an zu stinken und sich scheiße anzuziehen. Strombeck-Zitat.
Ja. Naja, und dann kommt das Präsidentengespräch, also beziehungsweise der Präsident fragt an, ob er mit den Ghostbusters reden kann und Peter sagt noch, welcher Präsident, ihrer oder unserer? Wir haben einen Ruf zu verlieren hier.
Ja, genau. Und dann führt er auf seine bekannt charmante Art dieses Gespräch. Danach muss sich der Polizist halt auch nochmal bei dem Präsidenten entschuldigen. Ja, der ist halt Amerikaner.
Ja, sie wissen ja, haben ja die Filme gesehen.
Ich habe die Filme gesehen, finde ich auch so geil.
Ja. Ja, und im Louvre geht's richtig ab. Also, was ist denn da los?
Ja, was ist denn da los, ne? Da bluten die Wände.
Da bluten die Wände, also.
Die Mauern im 64. haben geblutet. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Einen guten Tag, Gentlemen. Eure Eminenz.
Eure Eminenz. Stecken in einer echten Klemme.
Und dieser Schlag auf die Wange, Batsch.
Das ist so kein Klatsch. Oh Mann. Ey, wir müssen wirklich irgendwann mal so einen Audiokommentar einsprechen für die Filme. Eigentlich. Ich finde, das wäre mal was für Patreon.
Ach du Schreck. Naja, okay.
Ich fände das cool. Ich hätte da Spaß dran.
Denn ihr hättet da Spaß dran. Ja, du musst erstmal das hier schneiden. Da hast du Spaß, du.
Ja, auch du, wenn man regelmäßig Kapitol intern schneiden muss, dann ist man abgehärtet.
Echt? Echt? Wie lang sind die Folgen? Sind die so lang auch?
Die werden jetzt länger, weil die Stromberg-Folgen halt auch einen Ticken länger sind und die paar Minuten machen sich bemerkbar in der Besprechung.
Also. Heftig. Na, hier macht es sich auch knapp 2,5 Stunden drin und wir haben noch ein Heftchen hier. Also das war eben so der Cliffhanger am Louvre. Da bluten die Wände.
Da wackeln nicht die Wände.
Da bluten die Wände.
Und ich möchte kurz noch mal was erwähnen. Das ist auch was ich vorher nicht wusste. Aber um das Louvre ranken sich ja tatsächlich diverse Geister-Gruselmythen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Zum Beispiel soll ja die Mittelalter-Abteilung, die soll ja wirklich von gefallenen Kriegern und früheren Wärtern des Museums heimgesucht werden. Und Einheimische glauben auch, dass viele der Bilder, die da in dem Museum hängen, dass die mit Farben gemalt sind, die in menschlichen Herzen angerührt worden sind. Was?
WTF, ey.
Das ist doch krank.
Wer kommt denn aus, na gut, aber unheimliche alte, mächtige Gebäude. Ich meine, ich glaube, da gibt's zu allen irgendwelche Spukgeschichten.
Ja, aber das ist halt hier auch spannend, weil das Louvre wohl früher mal eine Festung gewesen ist. Und in der Zeit vor der Französischen Revolution, da gab es ja diese, hast du schon mal was von der Bartholomäusnacht gehört?
Ich weiß, dass es einen Film gibt dazu.
Okay, ja genau. Und zwar 1572 gab es einen Pogrom an den Hugenotten. Das waren ja quasi in der vorrevolutionären Zeit die protestantischen, wie auch immer, und die und deren Anführer wurden halt auf offener Straße hingemetzelt.
Ja, jetzt macht's Klick.
Also ein ganz, ganz schlimmes Blutvergießen, und das ist auch so ein bisschen so Build-up für diese ganzen Mythen, die sich darum eben ranken, und diese Grusel-Stories. Ja, es ist spannend, also das ist was, da könnte man fast auch schon wieder einen Podcast mitfüllen. So mit diesen ganzen Verweisen auf reale Spukmythen und so.
Ich liebe sowas. Ich glaube, dass alle alten klassischen Gebäude haben irgendwie so ihre eigenen Mythen. Also ich bin mir auch sicher, gerade in Paris, also auch diese, wenn ich an Notre Dame denke, ich will nicht wissen, was da irgendwie alles an Mythen existiert.
Ja. Ich finde, Idee on the fly im Podcast, wir könnten daraus echt mal so eine Abteilung für Patreon machen, weil das ist ja was man so im normalen Podcast jetzt nicht zwingend braucht, weil es ja jetzt nicht Ghostbusters spezifisch ist, aber ich glaube, das könnte interessant sein.
Ja, das auf jeden Fall. Also was heißt nicht Ghostbusters? Also gerade mit den, also die Real Ghostbusters Folge Geisterjäger in Paris hat da auch viel rausgemacht, wo es ja nicht nur um den Eiffelturm ging, sondern die mussten ja auch in den Louvre und in nach Notre Dame und so, um so verschiedene MacGuffins zu holen.
Mhm.
Und das hat ja so ein bisschen auch damit gespielt. Fand ich schön.
Ja, genau.
Ja.
Genau, jetzt also, geht's rein ins Louvre.
Ja, also erstmal nicht direkt. Erstmal geht's halt in die Katakomben unter Paris, um dann da reinzukommen. Das finde ich auch sehr schön.
Die sind ja jetzt mit dem Jean Renault Polizisten unterwegs.
Ui.
Ui. Und ja, der Polizist soll ja auch so ein bisschen aufpassen, ne? Der hat ja auch einen Schießbefehl, ne, falls sie irgendwas kaputt machen im Louvre, dann darf er die auch direkt niederschießen.
Spoiler, er hält sich nicht dran an den Schießbefehl.
Er hält sich nicht dran, genau. Es lässt sich auch schlecht vermeiden später. Spannend ist ja, dass das kommt ja später, ne? Dass Ray ihm diesen Taser gibt.
Mhm.
Das kommt später, ne? Okay.
Ja.
Dann sind wir jetzt wieder in New York kurz.
Ja, ja. Ach, herrlich. Ach, sehr schön. Okay, jetzt finden wir raus, also wir sind wieder in Egons Wohnung, und jetzt finden wir heraus, woran der arbeitet und was der hier in Verdacht hat, und
das Rauskinner.
Es geht hier, das ist eine alte okkulte Schrift, und Egon war wohl schon vor Jahren da hinterher, aber hat es dann bleiben lassen, weil es zu gefährlich ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er das hier sagt. Das ist mein gefährliches Halbwissen, weil ich es, wie gesagt, schon vor ein paar Monaten gelesen habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er es hier sagt, aber irgendwo sagt er, er hatte die Idee fürs PKE-Gerät, als er nach dem Rauskinner gesucht hat. Ich glaube, er sagt das nicht hier.
Nee.
Es kommt dann irgendwann anders vor, aber ihr wisst es schon mal. Ja. Und es ist wohl so eine alte Schrift, die, mit der man in der Lage ist, den Teufel zu kontrollieren.
Mhm.
Ja. Das ist natürlich nicht ohne. Dieses Rauskinner wurde geschrieben von dem isländischen Bischof Gottskalk Nikolausson.
Der Gottschalk. Ja, mein Lieber, ich habe hier ein Buch geschrieben. Ich wette, ich kann den Teufel kontrollieren. Top, die Wette gilt.
Das ist sowas, wo ich mir beim ersten Lesen schon gedacht habe, ja, das funktioniert in Deutschland nicht. Nee. Weißt du, dieser Name. Da hat sich der Burnham gedacht, boah, das ist ja voll der mythologische, geile Name und Gott, so, wenn man das schon liest. Und dann lesen wir hier einfach mal der Gottschalk, ja.
Ja, mein Lieber.
Ja, mein Lieber. Ja. Gottskalk Nikolauson oder Nikolauson the Cruel.
Genau. Und der hat ja quasi so ein Bann gesprochen auf dieses Buch.
Ein Schutzbann. Ja.
So ein Schutzbann, genau. Und der soll im Prinzip alle abhalten, die nach diesem Buch suchen.
Warum hat er das Buch überhaupt geschrieben? Es stellt sich die Frage, ja? Also
für sich selbst?
Das stimmt, das ist gut, ja.
Ich weiß es nicht, ich wüsste es halt wirklich, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also du schreibst ein Buch, ja?
Ja.
Und der Grund, ein Buch zu schreiben, ist ja eigentlich, du willst, dass das mal gelesen wird.
Richtig. So. Also das Wissen konservieren und weitergeben im besten Fall.
Ja.
Wenn er doch schon weiß, wenn er der Autor ist, dann weiß er doch schon, wie man den Teufel kontrollieren kann. Er braucht also kein Buch.
Richtig.
Plothole.
Also, ja, das... Aber seltsam.
Das ist so Geschichten, bei so alten Mythen und so, das passt schon. Also da darf man oft nicht zu sehr nachfragen, ja. Also der hat vielleicht auch Gründe, die sich uns gar nicht erschließen. Ja? Wollen wir das mal nicht in Frage stellen, seien wir mal so großzügig und ja, auf jeden Fall ist das Buch später mit ihm begraben worden. Finde ich auch gut, diejenigen, die ihn begraben haben, die haben sich dann nicht gesagt, oh, geil, weißt du, kann man den Teufel mit kontrollieren, das behalten wir mal für uns, sondern nee.
Schmeiß
mal mit rein, ja, ich meine. Und dann stand einer daneben. Meinst du, der liest das Buch noch? Nee, meinst du, der stellt deine Blumen noch in die Vase? Nee.
Aber? Das Buch ist ja 200 Jahre später, also nachdem Nikolausen gestorben ist, ist ja der Zauberer Loftur Borsteinsson, der hat das Grab gefunden und hat dann dementsprechend auch dieses Buch gefunden.
Ja.
Und wurde dann aber von Geistern auf dem Meer dann angegriffen, als er eben mit dem Buch fliehen wollte, was dieser Schutzbann quasi bewirkt hat. Und dementsprechend, man hat den Körper nie gefunden.
Ja.
Und das Buch entsprechend auch nicht. Man hat zwar immer gesagt, so, das ist wahrscheinlich irgendwo mal an Land gespült worden. Und vielleicht sogar in das Grab von Nikolausen wieder zurückgebracht worden, aber das ist nicht bestätigt.
Ja.
Und jetzt kommt nämlich der Satz von Spengler, dass er nach dem Rauskinner das PKE-Meter erfunden hat.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich doch zufrieden, dass ich hier nicht irgendwie Halbwahrheiten in die Menge posaunt habe. Das ist schön. Und nicht nur das kommt, sondern es kommt auch eine schöne Geste von dem Schlammergeist hier.
Ja, der haut ja erst so gegen die Scheibe.
Ja.
Wang, wang.
Wang, wang, wang.
Und ich finde es so schön, Spengler sagt dann halt so, wir haben doch schon drüber gesprochen, du kommst da nicht durch, ne? Und bla, bla, bla. Und selbst wenn du da durchkommen würdest, mein System würde dich ja automatisch wieder direkt hier ins Büro transportieren und so, ne? Und okay, ja, ich wusste gar nicht, dass du diese Geste machen kannst.
Ja, man sieht noch so ein klein bisschen von dem erhobenen Zeigefinger. Hm? Der Mittelfinger.
Ich sag der Zeigefinger, wisst es nicht.
Kann auch sein, so drohen soll.
Ja, der hat ihm eine Schelle gegeben und direkt einen Drohfinger hinten dran gesetzt. So.
Ja, ja.
Klatsch. Genau, dann sind wir wieder in den Katakomben unter dem. Nee, wir sind jetzt im Louvre drin, genau.
Ich finde, bevor wir im Louvre drin sind, ich finde diese Hintergrundgeschichte total cool. Auch wenn ich mich frage, warum der Gottschalk sich das Buch geschrieben hat.
Weil immer.
Vielleicht hat er. Der heißt jetzt Gottschalk.
Der hat doch eine Wette verloren, oder?
Meinst du?
Und dann musste er das Buch schreiben.
Es sieht ein bisschen aus wie ein böser Weihnachtsmann, keine Ahnung. Auf jeden Fall find ich das toll, dass man so ein bisschen Hintergrundinformationen erfährt und
ja.
Sehr schön. Was hat er da? Nee, ich habe gerade mal geguckt, ob da irgendwas Interessantes noch auf den in den Notizen steht, da auf dem, der hat da so ein Flipboard.
Ja.
Aber da sehe ich jetzt gerade nichts irgendwie. Nee.
Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, an was Egon arbeitet. Und jetzt, ja, jetzt folge ich dir nach Paris zurück.
Jetzt sind wir im Louvre und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Ray dem Polizisten einen Ghost-Taser überreicht, damit er sich eben auch verteidigen kann.
War es ein Fehler, du?
Ja.
Aber jetzt kommt dein Lieblingsgeist aus der Top 10 Geisterfolge.
Jean L'Écorcheur.
Ja.
John der Schlechter, sozusagen.
Ja.
Der war ein Auftragskiller, der
für die Krone?
Hm? Für die französische Krone, und der hat's mit Vorliebe Leute bei lebendigem Leibe gehäutet.
Und dementsprechend ist er jetzt auch ein Riese, der quasi so als Gehäuteter rumläuft mit einem. Meine Güte, sieht das aus.
Es ist echt widerlich. Ich glaube, das ist wirklich so ziemlich der widerlichste Geist, den man in den Comics je zu Gesicht bekommt.
Ist das das ist doch so ein Fleischplatt-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie heißt das? Er wirkt von gar nichts Ahnung, außer von Ghostbusters.
Der Hammer, den er da hat, oder?
Ja, er hat doch dieses Hammer-Ding.
Ja, so ein Fleischhammer, Fleischklopfer, mit dem man eigentlich so Schnitzel, glaube ich, so klein klopft. Nur halt in groß und brutal.
Ja, ja. Das ist wohl wahr.
Das ist wirklich, das sieht so widerlich aus, dieser Fleischmantel, und dann dazwischen hast du ja auch immer, siehst du ja halt die Knochen und so. Es ist, der ist wirklich extrem gruselig.
Also, er könnte schon aus Extreme Ghostbusters gefallen sein, oder? Die Folge mit den, wie hießen sie nochmal? Craniacs.
Ja,
oder Craniac war ja nur der eine.
Hieß ja nur so, das hat ja die deutsche Übersetzung verkackt.
Ja. Aber da hätte er sich irgendwie auch gut reingesellen können in die Runde.
Was ich dann aber spannend finde, also genau, der wird ja dann von dem Polizisten mit dem Taser angegriffen, obwohl die Ghostbusters ja das noch nicht für sinnvoll halten, direkt anzugreifen, aber der macht's halt trotzdem, ist halt ein Polizist, ne, schießt halt, bevor er fragt.
Bang, bang, bang.
Hey, wo ist der Kerl?
Aber Kudos an den, dass er seine Nerven behält, ja. Das ist, ja.
Auf jeden Fall. Jedenfalls trifft er den Jean L'Écorcheur und der macht dann und da macht er so eine Geste und mit den Armen formt er wie so ein Kreis quasi, so boom.
Das ist eine Videospielgeste. Also das sehe ich als in einem Videospiel, ist bei so einem Endlevel-Gegner irgendwie, der dann irgendwie Elemente um sich rum animiert, und das sieht man ja auch.
Ja, genau, da werden dann Statuen lebendig und die Mona Lisa krabbelt aus dem Bild raus und so.
Ja.
Und dann fangen sie an mit den kleinen Spritzers, dem Mood-Slime auf die Kunstwerke zu feuern. Die gehen natürlich direkt kaputt.
Ja, das stimmt. Also das finde ich ein bisschen heftig. Also, dass sie die Mona Lisa kaputt machen und hier diese David-Statue und so, also das sind ja schon etwas prominentere Kunstwerke.
Ja.
Und da wird ja auch also später dann irgendwie auch nicht geklärt, ob die dann nochmal, nee, die gehen da wirklich, die werden zerstört.
Die sind kaputt, ja, auf jeden Fall. Und übrigens, kleiner Fun-Fact, Peter wird ja dann von hinten von der inzwischen sehr grotesk entstellten Mona Lisa aus dem Bild heraus angegriffen, und er sagt, Nat Cole would be ashamed of you. Und das ist ein schöner kleiner Gag, weil Nat Cole hatte 1950 eine Hit-Single, die hieß Mona Lisa.
Ja, das sind dann natürlich solche Sachen, die sich den Amis dann eher erschließen.
Ja.
Finde ich aber schön, diese Lässigkeit, ja. Als Winston spräht hier den auf die David-Statue, und der, wie heißt er nochmal, unser Polizist hier, Jean Reno. Sagt dann, füg, that was the David. Also er sagt nicht füg, aber das habe ich jetzt einfach mal so interpretiert.
I don't understand how you could do all these.
Ja, das ist schön. Ich find's heftig. Ich find's heftig, dass hier diese großartigen Kunstwerke kaputt gehen.
Ja.
Was ist das für eine Welt? Das muss ein Paralleluniversum sein. Ja, aber es gibt auch Verschwörungsmythologie, nach denen ja überhaupt nicht die echten Kunstwerke da im Louvre ausgestellt sind und hängen.
Ja.
Was,
glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist, oder?
Ich finde es auch nicht so wirklich unwahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Also, die Mona Lisa, warst du mal da?
Ich war noch nie im Louvre.
Okay.
Warst du mal in Frankreich? Nö. Okay, dann ist es auch schwierig, in Lowoods reinzukommen.
Richtig.
Nee, aber von den Leuten, die ich kenne, die da schon mal waren, die sagen halt auch, das Ding ist erstens gar nicht so groß, wie man sich es vorstellt. Also das ist schon ein recht kleines Bild. Und dann ist da ja auch irgendwie meterweise Absperrung. Also im Grunde genommen, wenn du da so weit vorgehst, wie du kannst, das ist halt immer noch so Postkartengröße. Also du siehst das nicht wirklich gut. Und es ist ja auch mega viel wert. Also ich weiß nicht, was die Mona Lisa wert ist, aber ich finde es schon sinnvoll, wenn das nicht das Original ist, das da hängt. In irgendeinem Keller oder so. Ist vielleicht, das Original ist vielleicht vor zig Jahren geklaut worden, keiner weiß es.
Ja.
Also Leute, erzählt uns mal so ein bisschen, wenn ihr da irgendwelche Geschichten gehört habt oder so, mich interessiert das. Wo ist die Mona Lisa? Wo ist das die echte Mona Lisa?
No.
Ja.
So, dann beginnt der Jean L'Écorcheur sich mit dem Artefakt zu verbinden.
Ja.
Also mit dem
noch ekliger.
Mit dem Zettel mit dem Symbol drauf.
Mhm.
Und ja, er wird mega widerlich. Also er fängt an, irgendwie das Vierfache seiner vorherigen Größe anzuschwellen und wird fett und wird einfach nur so ein riesiger Blob aus Fleisch und Knochen, wo so ein paar Ärmchen rausgucken. Sehr, sehr eklig, sehr übertrieben.
Ja.
Und der Polizist, der Jean Reno, der fängt an, nachdem die Ghostbusters, also er hat ja den Plan, er sagt hier, wenn ihr auf ihn feuert und ihn ablenkt, dann kann ich mich um ihn herumschleichen und komme an dieses Artefakt ran. Und dann schießt er halt mit dem Taser auf diese Blase, die sich da im Kopf gebildet hat, wo dieser Zettel drin rumschwimmt. Und ja, das reicht anscheinend, um den Geist zu schwächen und dann wird er auch gefangen.
Ja, so ist das. Ja.
Genau.
Und dann
der Epilog.
Der Epilog, ja. In dann haben wir noch Spanien. Einen. Ja, also der kommt echt rum. Der Erland, der kommt gut rum.
Der Erland.
Das ist nicht der Roland, das ist der Erland.
Der Erland.
Er sitzt in Spanien und ist gerade am Dinieren und telefoniert wieder mit der Kaya. Und sie sagt, er berichtet ihm halt, dass das Artefakt vernichtet wurde. Und dann meint er ja auch, ja, okay, wir wussten, dass es Probleme geben wird, dass es nicht so leicht werden würde. Aber mach dir mal keine Sorge, alles wird gut und wir legen jetzt erst richtig los. Frage mich auch so ein bisschen, warum sitzt du dann erst dahinterher, wenn das so locker weggesteckt wird?
Ja, das macht auch keinen Sinn. Also, dann hätten sie ja gleich sagen können, ja, okay, gut, dann ist nicht schlimm, lass es in der Falle drin. So, passt schon.
Mhm. Ja.
Weiß ich nicht. Schwierig. Ja, aber Fazit.
Ja, jetzt sind wir ja am Ende. Ja, das war es quasi der erste Band von 2 Ghostbusters International. Mhm. Mein Fazit auf jeden Fall super genial. Ich finde eigentlich alle Figuren toll. Die Ghostbusters sind sowieso immer geil geschrieben, das wissen wir. Die ganzen Nebenfiguren toll. Ich mag diese Szene mit Janine, mit Jenny und mit Kylie Ortiz und so in New York. Diese kleinen, eingestreuten Sachen. Mhm. Aber auch die neuen hier quasi, den Erland, den finde ich toll. Ja. Obwohl es relativ klar ist, dass der was im Schilde führt, direkt von Anfang an. Der grinst einfach so sehr. Und ich mag auch Kaya. Ich weiß gar nicht warum, weil sie eigentlich nur so kalt und abweisend ist, aber ja, ich find's toll. Ich mag die Mythologie dahinter und wie gesagt, schön, dass ich das alles ein bisschen Zeit nehmen kann.
Mhm.
Ja.
Jo.
Sehr schön. Gibt für mich auf jeden Fall eine 10 von 10.
Ich bin großzügig. Okay, krass.
Ja.
Da würde ich eine 9 von 10 geben.
Ja, 9,5.
War mal 9,5. Also ich finde, es fängt super stark an. Also und halt wirklich dieser Background, den das Ganze hat mit diesem Rau Skinner und so, das finde ich schon sehr, sehr schön. Und generell auch, dass man mal so Locations zu sehen bekommt, die man sonst im Zusammenhang mit Ghostbusters Stories nicht so zwingend verbinden würde.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde aber den zweiten Band insgesamt, da geht's noch ein bisschen mehr zur Sache.
Ja,
und da ist noch besser. Da nimmt ja die Story halt auch wirklich richtig an Fahrt auf. Also man merkt halt schon wirklich, dass man in den ersten 5 Heften die Story vorbereiten musste und das, aber das passt halt auch. Also man nimmt sich wirklich, was du schon gesagt hast, genau die Zeit, die die Geschichte braucht, so. Und das hast du halt ansonsten in den Stories von Burnham und Schöning nicht mehr gehabt, so. Also selbst Crossing Over, das ja noch umfangreicher eigentlich ist, glaube ich sogar.
Mhm.
Weiß ich nicht, da hatte ich mal so das Gefühl, die Story ist eigentlich gar nicht so umfangreich, wie der Umfang der Hefte jetzt so einen Glauben machen möchte. Und hier habe ich aber das Gefühl, das ist genau der Umfang, den das Ganze gebraucht hat. Und insofern, also sehr, sehr schöner Start. Wie gesagt, ist noch alles so ein bisschen, dadurch, dass es alles erst so gesettet wird und angedeutet wird und so, kann halt noch nicht so richtig Fahrt aufkommen, aber das ist auch okay. Also, wie gesagt, ja, kann man super gut weglesen und macht halt auch richtig, richtig Lust auf den Rest der Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also ich würde auch zustimmen, das schon vorwegzunehmen, der zweite Band ist noch besser, da ist auch viel Fanservice drin, den ich ganz toll finde, den feiere ich ab. Aber ja, ein schöner, ruhiger, nicht getriebener Start, der sich Zeit nimmt für die Figuren. Ich habe mir immer vorgestellt, dass das vielleicht so ein Szenenwechsel nach Europa oder in Länder, die einem näher sind als die USA, dass das vielleicht irgendwie mit sich auch brächte, dass die Geschichte nicht mehr so Ghostbusters-mäßig wirkt. Mhm. Das ist sie aber gar nicht, ja. Also der Ton wird die ganze Zeit gehalten. Dadurch, dass die Hauptfiguren halt nach wie vor auch wie sie selbst und auf hohem Niveau geschrieben werden.
Ja.
Die bringen quasi den Ghostbusters-Flair dann mit nach Italien und nach Frankreich und finde ich ganz großartig. Und was du dann nochmal gesagt, der Vergleich mit Crossing Over, so sehr ich Crossing Over auch mag, aber bei Crossing Over ist es ja schon so, dass die dünne Geschichte eigentlich nur der Prämisse dient, dass man möglichst diese ganzen verschiedenen Universen zusammenbringen möchte halt. Mhm. Und hier geht's wirklich so um die Geschichte. Die Figuren dienen der Geschichte.
Ja, genau.
Das ist optimal. Das ist auch wirklich was, wo ich mir gedacht hätte, wenn wir jetzt von einem Ghostbusters 3 reden, der vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt entstanden wäre, wo die Jungs noch ein bisschen jünger waren und so, da hätte man auch einen Film draus machen können. Oder vielleicht sogar eine Miniserie halt, damit man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann.
Ja, wer weiß, was in Zukunft so kommt, ne? Also
ja,
mal schauen.
Ja.
Also da ließe sich auf jeden Fall was draus machen. Oder zumindest kann man ja das als Inspiration nehmen und daraus irgendwie was Neues stricken, wie deine Hörspiele ja auch beweisen, momentan.
Ja. Also, was mich mal interessieren würde, wäre tatsächlich ein paar Rückmeldungen von euch da draußen. Gut, wenn ihr den Comic selbst schon gelesen habt, dann könnt ihr doch besser mitreden. Würde ich sowieso immer empfehlen, ja, wenn wir irgendwie einen Comic besprechen, dann wisst ihr halt einfach, um was es geht und so. Weiß nicht, wie genial wir der Sache da immer gerecht werden. Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber was haltet ihr denn davon? Auch wenn ihr es noch nicht gelesen habt, aber wir haben es euch ja jetzt erzählt, um was es hier geht. Wie findet ihr die Idee, das so ein bisschen rauszubringen und was ihr jetzt gehört habt? Und ja, mal schauen. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Ja, machen wir ja eigentlich in der nächsten Folge direkt weiter. Wenn da jetzt nicht irgendwelche so krassen, fetten News dazwischen kommen, dass wir denen eine Folge widmen müssen, dann würde es jetzt im nächsten Podcast quasi direkt mit Volume 2 weitergehen.
Ja, ergibt Sinn, dann weiß man noch, was passiert ist.
Genau.
So. Dann ist man da nicht so rausgerissen.
Ja, die Frage ist, können ja mal gucken, ob wir da jetzt auch wieder in 2 Wochen Rhythmus beibehalten oder ob wir das lockern. Wir schauen mal. Ihr werdet ja sehen, wenn eine neue Folge da ist.
Gut.
Alles klar.
Und damit sind wir tatsächlich, man hätte es nicht erwartet, am Ende angekommen.
Ja. Hat ein bisschen länger gedauert, aber hey, musste sein. Dann
gut.
Sei wie immer herzlich bedankt, mein Lieber. Hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Ich danke unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und unseren Ohren.
Ohren und Ohrinnen.
Genau. Und I'm out of here.
Okay, dann ja, von mir auch vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und dann hört ihr uns in Kürze wieder mit dem zweiten Teil der Comic-Besprechung. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir verabschieden uns, wie immer, mit den Worten 3, 2, 1. Tschüss! Tschüss.